Hey, ich glaube, ich kenne dich doch, oder? Oder ich kenne dich,
das gibt es doch gar nicht.
Hey.
Hi, Mensch.
Wie lange ist das her?
Bist du es, Olli?
Ja, ey, Olli Schulz, Mann, wir haben damals immer zusammen. Oh Gott, ist das lange her.
Ich finde, Jan, du heißt mittlerweile Böhmermann.
Quatsch! Nein, wirklich?
Ich hab geheiratet.
Das, oh. Oh, da, ja. Du hast ja deinen Lebenstraum erfüllt. Du wolltest immer eine große Familie haben.
Naja, ich habe immerhin schon mal geheiratet. Jetzt heiße ich Böhmermann.
Das heißt, schön, dass aber das Lachen, das ist immer noch das Gleiche.
Das ist immer das Gleiche, ja.
Es ist auch die Grübchen da an der Seite.
Aber ganz ehrlich, das finde ich, dass wir uns jetzt ausgerechnet heute hier sehen, das ist wirklich ein Ding. Gerade, ich meine, es ist der 1. September,
weißt du, wir haben doch immer diese Sendung gemacht damals.
Ja, es ist schon ewig her. Und das, ich meine, dass wir uns jetzt ausgerechnet nach diesem Sommer, dass wir uns jetzt heute an diesem Sonntag wiedersehen, das ist...
Ich weiß, es ist jetzt echt doof, aber da drüben ist ein kleines Café. Wollen wir uns da reinsetzen? Also ein bisschen quatschen über die alten Zeiten.
Du, ich habe eigentlich gleich noch einen Termin beim Zahnarzt, aber den kann ich auch skippen.
Viel früher.
Gar kein Problem. Du schnappst dir mal einen von diesen... Ja. Bist du bei Lime angemeldet oder bist du bei Tier angemeldet? Dann nehmen wir kurz den E-Scooter und Rollern rüber.
Ja, ich bin bei Lime. Hm? Komm.
Ich bin bei Tier. Komm hier einmal. Warte mal.
Ich muss kurz die App hochmachen.
Muss ganz kurz den QR-Code scannen. Ich finde es eine super Idee. Weißt du, die Leute sagen ja immer, die Roller, die E-Roller, die nerven. Aber überleg mal, wie viele Autos nerven, wie die in der Stadt rumstehen. Die E-Roller sind dagegen doch gar nichts. Ich muss mal kurz den QR-Code scannen.
Wir haben sie aber leider die Mastercard gesperrt, weil ich so viel mit dem Lime gefahren bin. Jetzt ist Feierabend bei mir. Ich habe mit die Mastercard überzogen, durch so viel mit dem Roller durch die Gegend fahren.
Ich habe vergessen, mich abzumelden. Da lief das die ganze Nacht durch. Habe ich am nächsten Morgen 75 Euro gezahlt für so ein Ding. So, ich bin angemeldet. Meine hat nur noch 13% Akku.
Na, dann musst du
zweit auf einen?
Ja, komm, ich steig hinten rauf.
Warte mal.
So, ein bisschen dicker geworden bist du da unten rum aber, oder?
So, und? Komm einmal rüber. So, da sind wir auch schon.
Hey!
Darf man das eigentlich zu zweit auf so einem E-Scooter?
Ich habe das einfach gesehen. Kinder machen das. Oder natürlich junge, verliebte Pärchen. So Teenager. Dann ist es auch ganz süß. Mhm. Ich finde, das ist der romantische Aspekt an der ganzen Sache. Und damit herzlich willkommen. Zurück aus der Sommerpause. Fest und flauschig. So, jetzt haben wir auch lange genug hier.
Schön, dass ihr wieder da seid.
Ja.
Lange genug Quatsch gemacht. Mensch, Olli, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Wir haben fast keinen Kontakt gehabt.
Gar keinen Kontakt gehabt. Ne? Naja, obwohl zwischendurch
gab es mal ganz...
Es fühlt sich an wie 3 Monate. Es hätten aber auch 6 Mal sein können. Das sage ich ja jedes Jahr nach der Sommerpause. Wir hatten, glaube ich, zwischendurch ganz kurz mal Kontakt. Und jetzt sind echt 6 Wochen vergangen. Ne? Ich hätte jetzt auch gedacht, so 2 Wochen länger, denke ich ja immer, wäre noch mal richtig gut gewesen, weil jetzt kommt man so richtig runter. Ich bin richtig in so einer, ich fühle mich wie so ein Rentner momentan. Ich habe den Urlaub in vollen Zügen genossen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich komme kaum wieder in Trott. Ich habe auch ein Bier aufgemacht. Ich moderiere hier nie mit Bier, aber heute gibt es ein Bier. Ich habe so eine kleine Wampe, obwohl ich mich sehr gut ernährt habe, habe so einen leichten Tan. Ich habe gesehen, du hast auch einen. Ich habe mir natürlich sofort angeguckt, das Kollega-Video, was du rausgehauen hast.
Ja, ich habe so ein kleines Wämmchen mir an, aber das ist schon ein bisschen weniger geworden. Ich hatte vor einem Jahr eine dickere Wampe. Ich habe im Urlaub wenig
gegessen. Im Gesicht bist du voller geworden, aber im Gesicht.
Das ist aber der Bart. Der Bart ist fülliger geworden. Mhm. Ich habe mir den Bart ein bisschen verdichten lassen bei so einem Kosmetiksalon, der normalerweise auch so Permanent Make-up und Augenbrauen auffüllen macht und so.
Hast du dir die Wangen ein bisschen hochziehen lassen, weil sie ein bisschen du hast so dickere Pausbäckchen bekommen, so ein bisschen. Das ist wohlgemerkt.
Ja,
so ein kleiner Hamster.
Olli, ich gehe jetzt auf die 30 zu und da langsam verändert sich auch das Gesicht. Weißt du, früher hat man so hageres Knochengesicht gehabt. Und ich habe das Gefühl, ich werde wirklich ein bisschen fülliger, ein bisschen das Testosteron, das schlägt jetzt langsam an, dass ich mir zusätzlich spritzen lassen muss gegen die Brüste.
Ich find's toll, dir beim Altern zuzusauen. Jetzt wirklich. Ich schaue dir gerne beim Altern zu. Und jetzt, wo wir uns länger nicht gesehen haben, habe ich gestern gesehen, deine Ansage für die alle, deine Neo Magazin Royal Fans, die ehrliche Ansage, die du gemacht hast. Ich muss mal eine Sache fragen. Habt ihr das am Original Schauplatz gedreht, wo Kollege seine...
Nee.
Das sieht nämlich exakt genauso aus.
Das Ding ist, das Studio, wo Kollege das gedreht hat, das ist ja ein Fitnessstudio mit einem Musikstudio drin. Das ist komischerweise, zufälligerweise wirklich 500 Meter von unserem Studio in Köln entfernt, das Ding. Und wir haben da angefragt, ob die uns da drehen lassen, hatten dann aber das Gefühl, dass da vielleicht auch Leute mit Butterfly-Messern auf uns warten, wenn wir ein Kollege-Verarsche-Video machen. Und haben dann, das macht dann immer bei uns die Ausstattung, das Produktionsbüro, einfach einfach an einem Tag rot gestrichen und es sah komischerweise 1:1 genauso aus wie dieses Fitnessstudio.
Ja,
und
haben die super gemacht. Und mal einen kleinen Applaus für die Leute, die sowas machen.
Das ist sowieso die Ausstattung.
An die Leute auch mal.
Super Kostüm. Achte mal auf das Kostüm. Ich habe da so ein Oberteil an, wo das aussieht wie das Kollega-Oberteil und da steht in Buchstaben NMR drauf. Also haben die wirklich ganz toll gemacht. Ja, ist aber nichts bislang zurückgekommen. Ich glaube, Kollega geht das am Arsch vorbei. Auch völlig zu Recht, weil er ist ja, glaube ich, auf einem ganz anderen Planeten.
Der ist auf einem anderen Planeten.
Der kümmert sich doch gar nicht um so Dreck, um so Nageldreck wie mich. Das ist für den noch nichts. Fliegenschiss.
Ja. Jan, es ist auch wirklich, es ist eigentlich viel passiert. Ich habe heute so überlegt, wir fangen unsere erste Sendung an nach der Sommerpause. Gibt es eigentlich viel, über das wir reden müssen, was jetzt in den letzten Wochen unserer Abwesenheit passiert ist? Mir ist gar nicht so viel aufgefallen, ehrlich gesagt.
Amazonas brennt.
Besser als wenn Amazon brennt. Ich habe gelesen, dass irgendjemand, es gab so, ich weiß nicht, ob das gefaked war, eine Facebook-Kommunikation, dass einer geschrieben hat, ich habe gehört, Amazon brennt. Und dann meinte einer, nee, der Amazonas brennt. Also ein Glück, ich habe mir nämlich gestern Kopfhörer bestellt und das wäre jetzt echt, ja, und das war aber nicht witzig gemeint, sondern es wirkte so ahnungslos, als wenn der wirklich so doof war, also wenn das jetzt gespielt war, keine Ahnung. Ja, der Amazonas brennt, das ist gar nicht so gut, weil meine Tochter hat sich gewünscht, dieses Jahr, wir machen jedes Jahr, wenn sie Geburtstag hat, machen wir so einen Themengeburtstag, ne? Unterwasserwelt hatten wir schon. Dieses Jahr wollte sie Regenwald. Und da habe ich zu ihr gesagt, jetzt, das geht nicht. Regenwald brennt, ist Feierabend, wird nicht. Und da habe ich überlegt, wir können aber Folgendes machen. Anstatt dass du Geschenke kriegst, kann dir jeder Eltern kann ja ein bisschen Geld spenden, damit wir für die Rettung des Regenwaldes das spenden. Und du kriegst dann keine Geschenke, habe ich dann gesagt. So. Fand sie dann auch
bei
so
dieser gut. ganzen Amazonas-Geschichte ist mir eingefallen, dass ich, als es die Mickey Maus noch, ich glaube, die gibt es immer noch, die Zeitung Mickey Maus, als ich die früher noch jede Woche gelesen habe, da gab es mal zusammen mit dem WWF eine Regenwaldaktion, wo man gegen einen geringen Unkostenbeitrag noch in D-Mark Regenwaldquadratmeter erstehen kann. Und ich frage mich, ob ich die eigentlich noch habe, weil ich habe noch so 5 oder 6 Zertifikate,
wenn du sie hast,
dass mir 6 Quadratmeter verbrannt. Regenwald gehören.
Ja. Ja.
Weil ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mit diesen 6 Quadratmeter Regenwald, wo ich da schon mal fragen muss, wie ist da eigentlich die Rendite? Und wenn mir diese 6 Quadratmeter Regenwald wirklich gehören, kann ich die nicht auch nutzen? Also ich habe ja jetzt diese 6 Quadratmeter Regenwald. Wenn die nicht abgebrannt sind,
hast du denn den Coupon noch aus der Mickey Maus, wo dir das bestätigt wurde?
Ich habe tatsächlich 6 Zertifikate vom WWF, wo ich einen Quadratmeter Regenwald gekauft habe. Und wenn die jetzt zusammenhängend sind, dann kann ich doch die 6 Quadratmeter, ich kann einen riesen Hochhaus bauen am Amazonas theoretisch.
Mach das
und das vermieten
mal
an die Indios oder so. Weißt du, so ein schöner Globalisierungsmove, da kommt ein Deutscher mit so WWF-Zertifikaten, die er seit 30 Jahren in der Schublade liegen hat und jetzt wird eingecashed.
Und dann machst du da so einen Leimstand, damit die Roller haben können, weißt du?
Genau. Wir machen so ein Leimgebiet ein. Ich glaube, diese Leimgeschichte, das wird mir total nachgetragen, dass ich glaube, in der vorletzten Sendung gesagt habe, schmeiß die einfach in die Spree. Haben viele Leute mir geschickt und dass das in Frankreich dann auch gemacht wurde und dass wir jetzt schuld daran sind, dass die Leute diese scheiß Dinger ins Wasser schmeißen und so. Ich habe das natürlich nicht in echt gemeint. Und habe auch mir von ganz vielen ernsthaften Leuten erzählen müssen, hör mal, aber Jan, ganz ehrlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, diese Roller, ne, die sind nur ein kleines Übel. Autos, an die hat man sich gewöhnt, die sind viel schlimmer. Ist doch cool, dass diese Roller rumstehen. Ich bin aber nicht ganz sicher, warum mich die so nerven, aber mich nerven die einfach so. Ich finde auch diese App, mit dieser scheiß App da stehen und so würdelos da rumdrücken, damit man so einen fucking Roller für 300 € freischalten kann. Ich finde das irgendwie grundsätzlich würdelos, damit rumzufahren.
Ich finde es auch irgendwie so komisch, dass wie schnell akzeptiert man was einem hingestellt wird. Irgendwas daran stört mich auch, ja, aber es hat bestimmt auch tolle, positive Eigenschaften in Berlin. Ja. In Berlin ist es jedenfalls so, dass hier nur Touris die Roller benutzen. Ich glaube, Leute, die hier wohnen, die schämen sich einfach zu doll, damit durch die Gegend zu fahren. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Auch mir wurde einiges nachgetragen. Und zwar Respekt, Marc-Uwe Kling, du hast so unfassbar viele Fans, die mir geschrieben haben, dass ich unbedingt die Känguru-Chroniken lesen sollte. Aber ich muss noch eine Sache auch nochmal sagen.
Wie du das schon mit einer leichten Verachtung jetzt sagst.
Nein. Ich habe, um das nochmal ganz kurz klarzustellen, in der letzten Ausgabe vor der Sommerpause nicht gesagt, dass das scheiße ist, sondern ich habe über meine eigene Ignoranz hingewiesen, wie dumm ich das finde von mir selber. Nur, ich heiße selber Olli Schulz und genauso haben Leute gesagt, warum soll ich mir vom Typen eine Platte kaufen, der Olli Schulz heißt? Das ist ja wirklich der ungeilste Name, das verspricht jetzt nicht gerade großartige Musik. Und Marc-Uwe Kling ist genauso und ich habe einfach darüber, ich sehe das halt immer, wenn man bei den iTunes downloads und ich habe einfach gedacht, die Känguru-Chroniken, das klingt einfach scheiße. Es ist natürlich nicht scheiße, aber ich habe ja eigentlich nur meine eigene Ignoranz klar. klar gemacht. Ich habe es mir inzwischen angehört und es ist sehr, sehr gut. Ja, so. Und trotzdem muss ich sagen, so
viel. Es ist wirklich sehr, sehr gut.
Ja, ich habe den ersten Teil, ich glaube dann irgendwann hat mich das nachgelassen, aber ich habe mir das erste dann runtergeladen. So eine Live-Lesung habe ich mir noch angehört von dem, die war auch sehr gut und das ist wirklich klug, das ist witzig und das ist ganz, ganz, ich kann total verstehen, warum das so erfolgreich ist. Ich dachte auch einfach nur, es gibt so Sachen, die so dauernd da sind in diesem Download, zum Beispiel Damen mit Charme oder irgendwie so ein Quatsch und dann denke ich immer, warum ist das seit Jahren in den Bestsellern? Das klingt nicht jetzt so vielversprechend. Es ist, glaube ich, seit 5 Jahren die gleichen Neuheiten. Immer, der Junge muss an die frische Luft von Hafe Kerkeling und so. Dass da also so wenig Bewegung ist auf dem Hörspielmarkt, jedenfalls in den Charts da oben. Das ist immer noch, oder die sind da eingefroren vom Bild her, von den Charts. Es sind jedenfalls immer die gleichen Sachen seit langer Zeit.
Ich glaube, Dame mit Charme, wo du es gerade sagst, das ist mir auch öfter schon aufgefallen. Ich glaube, das Geheimnis von Dame mit Charme ist einfach, das ist ein Buch über Verdauung und die Autorin ist halt so eine gut aussehende Ärztin. Und diese Kombination aus Scheiße und Darm und einer gut aussehenden Autorin, die in der Talkshow dann über Scheiße und
Darm, und die geil aussieht, das ist für all die Fetischtypen, die gerne Popo, also die gerne AA-Spielchen machen.
Nein, das ist ja gar nicht so explizit, aber das triggert einfach in Leuten, das löst in Leuten so Gedankenspiele aus und auch deswegen ist das so, Mensch, hast du dieses Arschbuch gehört? Der Arschbuch lese ich nicht. Aber die Autorin sieht ganz nett aus.
Na, ja, aber doch. Wenn ich die sehen würde und mit ihrem Buch, ich weiß, wie die aussieht, dann würde ich immer mir überlegen, ob die jetzt AA-Fingers hat, weil die nur darüber schreibt. Also, dass das so eine ist, die so, also ich finde das jetzt auch nicht so, das ist, prägt einen ja ganz schön. Weißt du, AA-Fingers, was das noch sind, wenn man als Kind...
AA-Fingers hat doch...
Heinz Strunk. Ja, genau, AA-Fingers, kennst du das noch? Weißt du, das ist, der bringt das ganz genau auf den Punkt. Weißt du, was AA-Fingers sind? Wenn man früher auf Toilette war und das Klopapier sich abgewischt hat und dann trotzdem die Finger so doll durchgedrückt hat da und dann nicht abgewischt hat und dass man gedacht hat, man hat zwar keinen Kot am Finger gehabt, aber alleine, weil das Klopapier so dünn war, sitzt du dann wieder, kennst du das nicht? Du warst auf der Schule, du warst kotieren, bist danach wieder im Unterricht und hältst die Hände, die Finger an die Nase und auf einmal merkst du, scheiße, AA-Fingers. Kennst du das nicht? Und das meint Heinz Strunk auch mit AA-Finger. Kennst du das AA-Fingers? Wenn das Klopapier so dünn ist und du nicht nach dem Händewaschen abwischst und dann denkst, ist ja alles sauber und dann ist es doch AA-Fingers. Na gut. Anderes Thema. Jan, ich habe mir die größte, pass auf, Mega-Thema. Muss ich kurz erzählen. Ich habe mir eine Sensation, auch das wird dich interessieren. Ich habe mir ein Küchengerät gekauft, das wird dich abflashen. Und zwar einen verstellbaren Käsehobel. Ein Käsehobel, wo du die Dicke der Scheibe einstellen kannst. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Die meisten Käsehobel sind so genormt, so mit einer, dass du so ziehen musst. Aber den kannst du verstellen. Ein verstellbarer Käsehobel. Und das ist.
Aber Olli, sind wir beide nicht langsam in einem Alter für eine Aufschnittmaschine, für so eine ganz schwere gusseiserne Aufschnittmaschine mit so einem Schwungrad.
Du hast die schon lange, Jan. Tu nicht so, als wenn das
ich jetzt, keine, ich als wenn das ich noch nicht bei dir. Ich habe keine Aufschnittmaschine.
Ich glaube, als ich vor 5 Jahren das letzte Mal bei dir in der Küche war, habe ich schon mit einem Auge, obwohl wir irgendwie ein ernstes Thema, mit einem Auge so eine Brotschneidemaschine oder irgendwas gesehen, wo ich dachte, das habe ich das letzte Mal bei meiner Oma gesehen, dieses Gerät.
Nein, das ist eine Küchenmaschine, eine Rührmaschine. Das ist tatsächlich der einzige Küchenmaschinenluxus. Alles andere, Kitchen, wie heißt dieser komische, was alle haben.
Du hast aber trotzdem so komische Sachen da in der Küche bei dir stehen. Ich weiß noch genau, wie du mir dann die eingefrorenen Sachen gezeigt hast. Das ist wirklich wahr. Du warst so, hast mir, als ich bei dir in der Küche mal gezeigt, was du alles eingefroren hast. Das war für dich wie so ein Schatz, wie so ein Pirat, der seinen Schatz einmal rausholt.
Ich mach ab und zu mal Brühe zum Beispiel oder Tomatensugo und wenn was über ist, friere ich das natürlich ein, ist ja klar.
Ja, das haben meine Eltern schon in den 80ern gemacht und du hast das so präsentiert, als wenn das außer dir keiner macht.
Ja, aber machst du Brühe selber und frierst sie dann ein?
Nein, das liegt daran, dass mein Gefrierfach unten kaputt ist, sonst hätte ich das schon lange gemacht. Sonst wäre alles voll Brühe bei mir im Gefrierfach.
Ich bin kurz davor, mir einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Ich habe Airbnb Urlaub gemacht. Mhm. Ich habe App Urlaub gemacht. Ich bin nur mit BlaBlaCar und diesen ganzen Fahr-Apps und so hin und her gefahren und habe dann immer Airbnb Wohnungen gemacht. Und ich habe an so viel Airbnb Wohnungen. Das ist übrigens bei Airbnb so ein Ding. Du siehst die Beschreibung und denkst immer, boah, geile Wohnung. Und dann gehst du da rein und denkst, irgendwie riecht das hier danach oder es fühlt sich so an, als wäre das alles voller Sperma an diesen Dingern. Nee. Weißt du, das sind so geile Airbnb, wirklich so geile Airbnb Wohnungen mit so einem zweigeteilten Kühlschrank. Kühlschrank, wo man so so Wasser rausziehen kann und Eiswürfel. Und ich misstraue dem total. Ich würde es nur bei mir mal beim eigenen Kühlschrank machen, weil in diesen Airbnb-Wohnungen habe ich immer das Gefühl, es ist wie so eine Kaffeemaschine, die man da hinstellt. Da ist irgendwie Schimmel drin oder Scheiße. Es schmeckte immer so ein bisschen komisch, wenn man sich da Wasser rausgezogen hat. Und es funktionierte irgendwie auch nicht so richtig. Aber ich habe mich inspirieren lassen von so geilen Airbnb-Wohnungen, in denen ich im Sommer war. Da waren überall so Doppelkühlschränke drin und mit so Eiswürfeln.
Mit so Doppelklappen.
Das irgendwie ganz
du meinst so zwei, ja, mit so einer Doppeltür, ne? So einer Schwingtür fast, ja, schon, so, ne?
Das gab's,
wo man auch so reingehen
früher
kann.
Bei uns immer nur die Unternehmerfamilien hatten das früher. Mhm. Und das wurde immer geneidet. Und ich weiß noch genau, es kam irgendwann vor 10 oder 15 Jahren mal so ein Prototyp von einem Kühlschrank raus mit einem mit dem Display drauf. Da haben alle in der Schule gesagt oder in meinem sozialen Umfeld damals, was für ein Schwachsinn, Alter, hast du das gesehen? Kühlschrank mit so einem Monitor. Und heute wird sich keiner mehr wundern, wenn man seinen Kühlschrank an Netzwerkkabel, mit einem Netzwerkkabel ans Internet anschließt, um irgendwie da eine Smart-App drauflaufen zu lassen. Würde, glaube ich, keiner mehr sagen, nee, komisch.
Das machen die.
Habe ich auch gesehen im
Urlaub. Kennst du jemanden, der so eine App hat, mit dem man von unterwegs seinen Kühlschrank hoch und runter fahren kann und all so eine Sachen so gucken kann, was noch übrig ist und so? Gibt es Leute,
im Sinne von,
es gibt so Leute, es gibt so eine Werbung, dass es eine App gibt, da kannst du gucken, was du im Kühlschrank hast, während du beim Einkaufen bist. Das weiß ich. Da kannst du schon irgendwie, die
das
sagt
ist aber
dir
scheiße.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht. Irgendwie nimmt das auch so ein bisschen das Faszinosum am Einkaufen. Sachen, zum Beispiel Butter, ich kaufe eigentlich jedes Mal Butter beim Einkaufen, auch wenn ich genug schon da habe. Das gehört einfach dazu, finde ich. Butter kann man nie zu wenig zu Hause haben. Ich habe immer so 3 Packungen Butter. Du auch bestimmt, oder?
Ich auch, aber ich neige immer dazu, leider ein bisschen zu horden. Mhm. Also ich habe immer ein bisschen zu viel Reis, immer ein bisschen zu viel Spaghetti und immer so, und weiß gar nicht, warum ich das noch kaufe, weil ich es fast nie benutze, Kartoffelpüree-Pulver. Habe ich komischerweise immer, aber ist dir das auch schon mal passiert, du machst frisches Kartoffelpüree, und dann machst du ein bisschen Schuss zu viel Milch rein. Das Einzige, was dann hilft, um das mal abzubinden,
Mehl.
Und trotzdem, es kommt, nee, Kartoffelpüree-Pulver. Dann kippe ich immer so ein bisschen Kartoffelpüree-Pulver nach.
Ja, aber nee, ich bin überhaupt kein Fan von Kartoffelpüree-Pulver. Ich finde,
ich auch nicht.
Ist eine Abart. Das gehört sich nicht. Wenn man zu faul ist, Kartoffeln zu kochen und die dann zu stampfen, dann hat man doch echt schon, das ist auch eine der ersten Erfindungen, von denen man sagen kann, das ist eine richtige Scheißerfindung gewesen. Also, weil du kannst doch einfach, natürlich außerdem, wenn du unterwegs bist, aber ansonsten Kartoffelpüree macht man doch selber mit ein bisschen Milch, mit ein bisschen Muskatnuss und dann macht man oben noch so gebratene Zwiebeln oben rauf auf den Kartoffelpüree. Oh, das ist das Allerbeste, oder?
Wenn man die Zeit dazu hat. Und ich habe ganz viele Sachen auf dem Zettel. Ich habe im Urlaub viel nachgedacht. Ich habe viel nachgedacht auch über die Sendung, dass wir jetzt, ne, über uns jetzt nicht. Wir sind jetzt 3 Jahre bei Spotify. Sind wir 3 Jahre bei Spotify?
Ja, 3 Jahre. Halleluja, echt.
Und wir bleiben noch weitere 3 Jahre bei Spotify. Mindestens, wenn wir nicht sogar gemeinsam mit Spotify aufs Uhrenfeld laufen quasi. Das kann ja auch jahrzehntelang weiterlaufen. Ich habe gedacht, wir müssen wirklich nach diesem Sommer ein bisschen was Neues machen. Das würde ich gleich gerne mit dir besprechen, ganz offen. Und dann sammeln wir das Feedback ein über die nächste Woche und dann ändern wir das jetzt so sukzessive im Herbst, so ein paar neue Sachen, dass wir so ein bisschen was einführen. Mhm. Weil wir haben auch eine Verantwortung gegenüber Spotify und auch gegenüber uns selbst, dass wir uns immer ständig neu erfinden. Sex ist schwierig, weil wir an verschiedenen Orten sind, aber dass wir uns ein bisschen was Neues einfallen lassen. Und ich habe tatsächlich was zu erzählen aus dem Urlaub. Ich habe ja letzte Woche dir diesen Brief geschrieben. Hast du den noch gelesen eigentlich?
Selbstverständlich. Ich verfolge alles.
Mit dem Jugoslawienkrieg, weil ich finde, das hat mich tatsächlich den Urlaub über beschäftigt. Ich habe diese zweiteilige lange Doku von Phoenix gesehen bei YouTube über den Jugoslawienkrieg. Das sind glaube ich 6 oder 7 Stunden YouTube-Video.
Ich glaube, wir hatten vor vielen Jahren, Entschuldigung, ich unterbreche, auch schon mal eine Unterhaltung über den Jugoslawienkrieg, weil es mir damals nicht in den Kopf ging, dass es eigentlich so einen großen, krassen Bürgerkrieg innerhalb Europas gab in den 90er Jahren, der eigentlich so stillschweigend an uns vorbeigezogen ist. Also jedenfalls in meinem Bewusstsein, wenn man denkt, was damals eigentlich alles passiert ist. Und wenn man das so aufarbeitet, es gibt eine tolle Dokumentation auch auf YouTube. Wir haben darüber mal geredet. Das weiß ich.
Ja, aber dieses Phänomen, dass man aus dem Jugoslawienkrieg zwar nie genau, also man weiß nicht genau, was eigentlich ganz genau passiert, also man hat einen groben Überblick, aber dass einem ganz viele Sachen im Gehirn kleben, die aus so einer Zeit kommen, wo man sich damit eigentlich noch nicht beschäftigt hat und das fand ich ganz faszinierend, weil ich habe ein bisschen rumgefragt im Freundeskreis und vielen Leuten geht es so, dass wenn man zum Beispiel Izetbegovic sagt oder Moslem-Enklave Bihać. Mhm. Das sind einfach so Sachen, wo man...
Bihać denkt man gleich an einen Rap-Song oder sonst was.
Genau. Und das würde ich... Ich habe so eine Liste gemacht mit Wörtern und mit Begriffen aus dem Jugoslawienkrieg. Die würde ich gerne mal heute spiegeln und da so ein kleines bisschen mich dran entlanghangeln. Und viele, viele andere Sachen. Und ich hoffe,
da freuen sich unsere Hörer aber, dass wir heute gleich in der ersten Sendung mit dem Jugoslawienkrieg anfangen, Jan.
Warum denn nicht? Warum denn nicht?
Da haben alle Bock drauf. Haben die jetzt 6 Wochen drauf gewartet, dass wir nochmal...
Nee, und weißt du, was ich mir vorgenommen
Und nächste Woche Vietnam.
Ja, aber ja. Ganz ehrlich, wir müssen noch ein kleines bisschen, wir haben auch eine Verantwortung, dass ja. Wir auch ein bisschen Ernsthaftigkeit und auch mal ein bisschen unangenehme Themen hier ansprechen. Macht ja sonst doch keiner. Das ich habe mir auch vorgenommen, mal auf den Balkan zu fahren. Ich möchte vielleicht mal mit dir in so einem alten Opel Ascona einfach mal runterfahren, mal so eine Woche über den Balkan fahren. Mhm. Ich habe heute Mittag Schiwabschichi gegessen. Wenn ich rülpse, denke ich daran immer noch.
Ich liebe Schiwabschichi.
Wirklich.
Ja, ich liebe die Dinger.
Ich habe einen Schiwabschichi und dass wir zweimal so eine Schiwabschichi-Reise machen und einmal darf man eigentlich nach Bosnien-Herzegowina so ohne weiteres rein? Ist da Grenzkontrolle? Und ab wo fängt eigentlich Balkan an? Ist das schon Slowenien oder ist Slowenien so ein bisschen Südösterreich?
Hinter Wien fängt der Balkan direkt an. Wurde immer gesagt. Ey, eine Sache noch ganz kurz. Hast du gehört, Steve Jobs lebt doch noch?
Habe ich schon gehört, ja.
Der lebt jetzt. In Ägypten lebt er jetzt inzwischen.
Ja, der plant einen neuen Anschlag auf 9-11, habe ich gehört. Der lebt noch, macht jetzt 9-11.
Der macht jetzt 9-11 und war auch der Kopf vom Pizzagate.
Ja, habe ich schon gehört.
Genau, dann freue ich mich gleich nach der Pause mit euch ein bisschen über den Balkankrieg zu reden, also Jugoslawienkrieg zu reden.
Und wir können auch über andere Sachen reden. Ich habe aber ein kleines Balkanquiz vorbereitet für dich. Die großen fünf können wir auch machen.
Ich habe auch was vorbereitet für dich. Ich war beim Zahnarzt und da war die Zeitung Freizeitidee, auch eine Zeitung, die eine von diesen vielen Zeitungen. Und da ist ein Test drin, wie glücklich sind Sie? 10 Fragen und danach könnte ich dir genau sagen, wie glücklich du bist gerade in deinem Leben. Den würde ich heute auch gerne noch mit dir machen, wenn ich darf.
Machen wir. Kannst du, wenn du noch Musikwünsche hast, dir jetzt schnell was wünschen? Weil ich muss mal ganz dringend
mir
die Hände waschen.
Wir haben in den letzten Jahren oft über Morrissey geredet. Und Jan hat vor allem auch da oft drüber geredet. Was wir aber immer vergessen ist, die Smiths waren so eine gute Band, weil das nicht nur ein guter Songschreiber war und ein guter Texter, sondern auch ein begnadeter Gitarrist. Da hat mich gerade jemand drauf aufmerksam gemacht, ein sehr guter Musikfan. Und deswegen würde ich dieses Instrumental gerne auf die Playlist packen von The Smiths. Und zwar Money Change Everything heißt der Song. Und achtet mal auf diese, wie fett das noch klingt. Das ist von 1985. Und Johnny Marr ist einfach jemand, der so einen maßgeblichen Erfolg, also Teil an diesem Erfolg hatte von The Smiths. Und das wird immer gerne auch nicht erwähnt. Das wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Das werdet ihr lieben, dieses Instrumental. Das hört ihr jetzt jeden Morgen, wenn ihr im Auto durch die Gegend fahrt oder in der S-Bahn sitzt, auf dem Weg zur Arbeit. Ja, hast du auch noch was?
Und ich habe auch was, und zwar die neue Single von Trettmann. Sie heißt Stolpersteine und einfach nur so.
Findest du gut?
Ist einfach ein guter Move. Ist ein guter Move und sollten alle mal hören. Der neue Song Stolpersteine von Trettmann. Und wir sind gleich wieder dabei Fest und Flauschig, der ersten Ausgabe nach dem Sommer. Und ich hoffe, ihr habt euch erholt. Wir reden gleich noch über den Urlaub, über vieles, 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 vieles mehr. Es wird eine lange Sendung heute. Wir müssen viel aufholen.
Wo ist the latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo ist der Merger? Wo ist hier Fashion? Wo ist Musik? Wo ist Architektur? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift Brillen? Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration?
Zeit zum Relaxen. Zeit zum Runterkommen. Mit Fest und Flauschig. Präsentiert von Madame Sibylle.
Hier sind die Merger, hier sind die Fashion Boys, hier ist Fest und Flausch.
Wo ist denn Spotify? Wo ist denn Fest und Flausch? Ja. Es ist der 1. September, hier sind Olli und Janni und wir sind wieder da und wir sind erholt. Bist du braun geworden eigentlich?
Ich bin ein bisschen, also für meine Verhältnisse bin ich ziemlich braun geworden, sogar an den Beinen. Das war für mich ein kurzer Hosensommer. Der erste, also so lange habe ich, also am Stück habe ich kurze Hose lange nicht getragen. Es ist auch heute übrigens ein sehr, sehr schöner Spätsommertag. Sehr warm ist es. Es ist immer noch heiß. Aber, wie ist es bei dir, Jan? Du bist richtig braun geworden.
Auch.
Das ist eine richtige Tiefenbräune.
Ich war richtig tatsächlich, ich habe auch richtig mich in der Sonne geahlt, das mache ich normalerweise nicht und ich habe tatsächlich dieses Mal, ich habe ja aufgehört mit Twitter bereits Anfang Juli und das war wirklich ein wichtiger Schritt, weil wenn man da selber sich vornimmt, nichts mehr zu schreiben, dann guckt man auch seltener rein und irgendwann wird es wirklich relativ unwichtig und das war fast erschreckend, dass ich mich dazu zwingen musste, jetzt vor anderthalb Wochen wieder loszulegen, weil ich eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, das zu machen. Ich habe Bücher gelesen, ich habe richtig viele Bücher gelesen. Blöderweise waren die guten wieder Bücher mit Hitler. Ich habe ein Buch gelesen über den innersten Zirkel.
Die guten Hitler-Bücher, ne? Hast du wieder was gefunden?
Nee, die... Ja, ich war in der Bücherei, beziehungsweise im Buchladen, und da hat mir die, bin dann in dieser Geschichte-Politik-Sektion da rumgelaufen, und die Verkäuferin hat gesagt, hier, das lesen Sie mal durch, das ist wirklich ganz neu, das ist ganz spannend. Ich so, ach, ein Hitlerbuch. Das geht um den innersten Zirkel, der mit Hitler so abgehangen hat, also seine Entourage eigentlich. Nicht so Hitlers Helfer, also Himmler und die ganzen Bekannten, sondern mit wem hat er eigentlich die ganze Zeit so abgehangen? Wer hat den groß gemacht? Mit wem hat er seine Zeit verbracht? Und das war wirklich sehr interessant, was für eine Gruppendynamik sich da um Hitler entwickelt hat. Das hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Und dann habe ich ein ganz dickes Buch gelesen, das heißt Die Spionen, auch ein Sachbuch eigentlich. Da hat ein Historiker eine Geschichte einer DDR-Spionin ausgebuddelt und sehr detailliert aufgeschrieben, wie jemand für die CIA im Osten spioniert hat, einen Spionagering aufgebaut hat. Das fand ich auch sehr spannend, und habe noch ein Buch gelesen über die Familien von Bundeskanzlern. Das war auch einigermaßen interessant, aber das Beste war wirklich wieder das Hitlerbuch. Also wirklich, mit Hitler kannst du mir wirklich einen schönen Sommer machen, ganz ehrlich.
Und dann hast du da, die Kinder haben gespielt und du lagst am Strand und hast wahrscheinlich schön Hitlerbücher gelesen. So gehört sich das. Finde ich gut.
Ja, das war wirklich ganz toll. Und ich hab dann den alten Fehler gemacht, zu glauben, dass wenn so ein bisschen Wolken am Himmel sind, dass man sich nicht eincremen muss. Und dann
dieses Jahr auch passiert. Den schlimmsten Sonnenbrand, weil es war bedeckter Himmel und trotzdem war die Sonnenkraft so stark. Du auch. Richtig rot geworden, wie eine Tomate. Ich sah aus wie ein Engländer.
Ja, und erst rot geworden, und dann habe ich, weil ich lange keinen Sonnenbrand mehr hatte, und dann habe ich vergessen, dass ja so nach 7 Tagen dann das abgepellte Erwachen kommt, und ich habe dann wirklich an meinem Bauch richtig dicke Riesenstücke abgepellt unter der Dusche.
Oh, ja,
das war nicht so schön, aber zum Glück nur auf dem Bauch. Das Schlimmste ist ja, wenn man sich auf dem Bauch legt und dann der Rücken verbrannt ist, weil man dann nachts nicht schlafen kann.
Das
und
ist das
so.
Schlimmste. Aber irgendwie auch ein tolles Gefühl, weil ich hatte so lange keinen Sonnenbrand mehr, bestimmt 20 Jahre nicht oder so, weil ich glaube, es ist auch wieder ein bisschen jetzt en vogue, braun zu sein und braun aus dem Urlaub zurückzukehren. Da haben sich die Leute jetzt wieder so ein bisschen, ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie das toll finden, sich wieder zu bräunen. Das war ja eine lange Zeit jetzt verpönt, überhaupt sich in die Sonne, oder auch, weil es gefährlich ist, wenn man sich nicht eincremt.
Aus gesundheitlichen Gründen. War das früher eigentlich so, dass die Eltern ihre kleinen Scheißviecher in so Neoprenanzüge eingepackt
Nein.
haben, wenn die am Strand spielen? Natürlich nicht, ne? Und ich kann mich auch an richtig schlimme Sonnenbrände erinnern als Kind. So richtig Schmerz.
Meine Mutter
Schmerz
hat mich gezwungen, mich zu sonnen, weil sie meinte, das war damals in den 80ern so, man musste ins Büro zurück. Also ich habe als Kinderarbeit schon im Büro gearbeitet, bei meiner Mutter mit nämlich. Und die wollte nicht, dass wenn ich damit im Büro die Müllsäcke schleppe, dass ich dann so weiß bin, dass ich auch braun bin. Und meine Mutter hat mir tatsächlich eine Klammer in die Haare gemacht, damit die Haare nicht ins Gesicht hängen, damit auch auf der Stirn auch genug Bräune ist. Weißt du noch, dann war ich mit einer kleinen 12-Jährigen mit so einer Klammer, weil ich bin in den 80er Jahren, da war das einfach total wichtig, dass man braun gebrannt wiederkommt aus dem Urlaub. Meine Eltern haben sogar einen Stopp gemacht auf dem Rückweg nach Spanien und haben sie nochmal gebräunt auf der Autobahnraststätte. Wirklich.
Ja, weil man, aber auch deswegen, weil das halt nicht so ein 7-Wochen-Urlaub war, wie man heute so als...
Vier Wochen Spanien.
So lang? Ach komm.
Wir waren vier
so
Wochen in Spanien an einem Ort, an der Costa Brava, oder 4 Wochen in Bibione. Jeden Tag das Gleiche. Jeden Tag morgens an den Strand, abends zurück essen gehen. Das ist das klassische Programm, was glaube ich aber auch viele so hatten. Und dann hat man immer an den Tischen die anderen Kinder gesehen, die genauso gelangweilt mit ihren Eltern da rumsaßen. Oh, da muss ich was erzählen. Ich war letzte Woche essen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber...
Kein Problem.
Letzte Woche. Und dann war ich essen, und am Nebentisch war eine Familie. Es war ein relativ teures Restaurant. Es war ein 2-Sterne-Restaurant. War ich das erste Mal in meinem Leben. Das erste Mal habe ich 8 Gänge, habe ich noch nie gehabt. Es war ganz, ganz toll. Es war sehr teuer. Und ich habe das lange vorbereitet. Und ich war da essen. Und es war aufregend. Und dann saß am Nebentisch eine Familie mit einem Jungen, der war vielleicht so 13, 14. Und der hatte ein aufgeklapptes Laptop. Der saß am Kopfende. Das waren Oma, Opa und die Eltern mit einem aufgeklappten Laptop am Kopfende und hat mit Kopfhörern, mit großen Kopfhörern, während da 8 Gänge serviert worden sind, von den tollsten Sachen, saß der einfach und hat rigoros auf sein iPad geguckt. Also der hat ein iPad gehabt, so mit so einem Aufständer, so ein großes. Ich dachte, das gibt es doch nicht. Und der hat selbst das Essen...
In so einem guten Restaurant ist das doch gar nicht erlaubt, da hat doch bestimmt irgendwie der Kellner was gesagt, das darf man
doch
gar nicht.
Ich glaube, die alle fanden scheiße, aber keiner hat was gesagt, weil die sehr viel Geld hatten. Für die war das auch normal, die haben auch gleich beim Kellner für nächsten Monat wieder einen Tisch reserviert. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem 2-Sterne, es war total toll, das war total spannend. spannend und sehr, sehr gutes Essen und ich habe das sehr genossen. Alleine vorneweg gab es ein Brot, das so geschmeckt hat, Jan, wie Feuerwerk, wenn du es am Silvester riechst. So hat das geschmeckt. Das war so sensationell. Ich will es gar nicht so ablenken auf ein anderes Thema, das wollte ich nur erzählen, aber das hat mich so fertig gemacht, dass der Junge da saß und der Junge sah eigentlich cool aus. Das hat er aus Protest gemacht, weil er mit seinen Eltern nicht klarkommt. Und irgendwie sah der auch sympathisch aus, aber das war so ein komplett kaputtes
Bild. Du kannst doch nicht, wenn du mit deinem Kind irgendwie ins Restaurant gehst, kannst du dann nicht das Kind, dann musst du einfach warten, bis das Kind alt genug ist, dass es am Tisch mitsitzen kann. Oder man geht einfach mit Kindern, ehrlich gesagt, auch nicht in solche Restaurants. Also ich war das erste Mal, glaube ich, mit 30 in einem Restaurant, was irgendwie, wo man so mehrere Bestecke neben dem Teller hatte.
Man, die kamen aus einer anderen finanziellen, aus einer dekadenten Liga, wo die mit ihrem Kind jeden Monat wahrscheinlich ins Zwei-Sterne-Restaurant gehen. Also für mich war es, wie gesagt, das erste Mal und ich fand das alles voll cool.
Wo war denn das, im Urlaub oder in Berlin?
Nee,
oder
in Berlin war das. Ich will den Namen nicht sagen, sonst kriegt der Laden.
Nee, sag mal nicht, aber. Nee.
Das war total gut.
Wegen Schleichwerbung und so.
Ja, wegen Schleichwerbung.
Aber das ist tatsächlich, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass, als ich das erste Mal gemacht habe, ich habe auch vorher immer gedacht, das kann doch gar nicht sein, das ist dann so teuer und dann sitzt man da, das dauert dann 4 Stunden und man isst dann irgendwelche Sachen, wo man, das kann man, also, kann man sich doch gar nicht vorstellen, dass man das macht. Und als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich dann gedacht, ja, das ist irgendwie dann so ein Erlebnis, wie wenn man irgendwie in ein Theater geht oder sowas. Das
voll.
Ist ja eigentlich gar kein Essen.
Es ist voll der Sinnesrausch.
Was gab's? Weißt du noch, was es gab?
Kannst du dein Menü noch so nach? Sag mal. Zwischendurch gab's eine Sache, das war der Knaller. Es gab rote Beete in einer Roquefort-Creme und auf so einem Kartoffelnest. Und das war einfach diese Roquefort-Creme, diese Käse und hat so duelliert mit dieser rote Beete. Das war der Oberknaller. Das war wirklich wahnsinnig lecker. Dann gab es irgendwie so ein Perlhuhn, das total krass mariniert war und alles waren immer nur 3 Bissen, aber es war alles so wahnsinnig gut. Und dann habe ich sogar Sachen gegessen, die ich normalerweise nicht esse, Langusten. Und auch das war fantastisch. Es war einfach, ich kann dir die Karte gleich mal zuschicken, kann ich dir sagen, was es gab. Das war auf alle Fälle richtig gut. Und danach war ich total berauscht und ich habe auch gedacht, man wird nicht satt davon. Aber es ist ja auch wirklich so, der Körper braucht ja 20 Minuten, der Bauch braucht 20 Minuten. Deswegen schlagen wir uns alle mit Essen so voll. Ich weiß, das ist jetzt Schulmedizin, aber das muss man ja dazu sagen. Du bist am Ende total satt, weil es immer nur so kleine Portionen gibt. Und wenn du dann, der Kopf braucht 20 Minuten, also bis er weiß, vom Magen die Nachricht bekommt, dass du satt bist. Du haust deswegen werden wir auch so dick, weil wir immer einfach alles reinschaufeln und nicht langsam essen. Und das ist ein Fehler jedenfalls. Und naja, am Ende bist du total fertig mit allem und willst nur noch schlafen, weil das mit dem Essen und so alles sehr, sehr gut war und man auch einen sehr, sehr guten Wein da trinkt.
Ja. Oliver, ja. Ich habe eine Sache, die ich mit dir besprechen möchte, die auch inspiriert ist vom Urlaub. Und ich weiß, viele Leute kommen zurück, die Leute sind aus den Ferien zurück. Ich glaube, in einigen Bundesländern sind sogar noch Ferien.
Ja.
Ich bin in diesem Urlaub viel rumgefahren mit dem Auto. Ich habe mich oft alleine ins Auto gesetzt und bin ein bisschen durch Europa gefahren. Und ich weiß nicht, wie hast du viel Europastraßenerfahrung? Also bist du in vielen anderen Ländern schon gewesen?
Ja, viel rumgekommen.
Weil ich möchte jetzt nicht den Herrenmenschen raushängen lassen. Aber als ich war noch, glaube ich, lange nicht mehr in Italien und bin mit dem Auto alleine über die Grenze gefahren zwischen
über den
Schweiz
Brenner?
Und Italien.
Über den
Nee,
nicht
über den Brenner. Nee, ich bin durch die Schweiz gefahren, einfach weil ich gedacht habe, ich gebe gern 42 fucking Euro aus für so eine scheiß Plakette vorne an der Windschutzscheibe. Was ist das überhaupt für eine Kackidee?
Haben Sie die Vignette?
Ja, aber was ist das für eine scheiß Idee, dass man keine Plakette kaufen kann für mal einen Tag? Ich will nur kurz durch die Schweiz, fucking Schweiz
total,
durchfahren.
Ja.
Ich will ja nicht ein Jahr lang für, und dann auch so eine Fantasiewährung Franken. Was ist das eigentlich? Egal, habe ich trotzdem gemacht. Ist egal. Dann bin ich in Italien gewesen und ich habe wirklich Italiener, nette Menschen und so, das Essen und so. Aber bist du schon mal durch einen italienischen Tunnel gefahren, Alter? Das ist ja wirklich wie irgendwie, wie bei Game of Thrones. Das ist einfach so in den Berg reingehauene
ja,
Löcher.
Das ist so krass.
Da ist auch gar keine Sicherheit.
Genau.
In Deutschland hast du irgendwelche Durchbrüche.
Und Berg und du fährst da durch und irgendwann fängst du an, wird's mulmig, weil auf einmal merkst du, das ist ja jetzt nicht mal 500 Meter, sondern dann ist das so ein 8-Kilometer-Tunnel durch so ein Derben oder noch mehr oder so 20-Kilometer-Tunnel und es hört nicht auf und irgendwann ist es da so dunkel drin. Beleuchtung ist auch nicht wie im Elbtunnel in Hamburg, dass da alle 3 Meter so eine Lampe hängt und du fährst da durch, neben dir eine LKW und so. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist richtig krass.
Ja. Ey, und in Deutschland muss das doch so sein, dass du irgendwelche Notausgänge da alle 500 Meter mal reinhaust oder sowas. Oder wenigstens mal ein Telefon. Und in Italien sind da nicht mal irgendwelche Markierungen am Rand, dass man weiß, wo der Tunnel ist und wo die Straße ist. Teilweise so Lampen kaputt. Ich habe mich echt, als ich durch die Tunnel gefahren bin, nicht gewundert, dass da letztes Jahr in Genua, also echt, da sind ja halt auch Leute umgekommen, eine Brücke abgebrochen ist. Dann bin ich so ein kleines bisschen Richtung Frankreich gefahren. Da war es dann schon besser. In Österreich wirklich top. Österreich, aber das Problem, auch da muss man Vignetten kaufen. Es gibt aber gar keine Autobahnen eigentlich. Ich habe das Gefühl, Österreich besteht ausschließlich aus Landstraßen. Und wenn da mal so Autobahn ist, dann so ein kleines bisschen nur. Das ist nicht zu vergleichen mit so einer deutschen Autobahn. Ich habe wirklich durchgeatmet, als ich aus diesen infrastrukturell muss man das wirklich mal sagen. Mhm. Im europäischen Vergleich können die anderen Länder nicht mithalten. Holland und so natürlich Top-Autobahn. Dänemark Top-Autobahn.
Belgien
Autobahn.
Auch. Aber Belgien auch.
Belgien nicht. Nee, Belgien, Alter, Belgien wirklich nicht. Nee, aber man ist, ich habe wirklich, als ich aus Italien raus war, ich habe wirklich echt durchgeatmet, dass ich wieder in Deutschland war. Man hat das Gefühl, also das ist so tief in einem drin, dass man sich dann doch irgendwie zumindest infrastrukturell so ein bisschen besser aufgehoben fühlt in Deutschland, weil Italien, das kann doch nicht sein.
Ich war in Neapel diesen Sommer auch ein paar Tage und ich sag dir,
mit dem Auto runtergefahren und mit dem Flugzeug.
Nicht mit dem Auto, bist du da gewesen? Ich bin mit dem U-Boot. Nee, auf alle Fälle war ich in Neapel und ich muss sagen, das ist, wenn du durch die Straßen da gehst, das ist natürlich, ich bin geflogen. Und dann denkst du so, ich möchte hier einfach auch kein Auto fahren. Und wenn du aber auch, ich finde Italien so ein faszinierendes Land. Ich fand es richtig gut, in Italien zu sein dieses Jahr. Weil es nun mal auch ist, wenn du aus dem Flugzeug guckst, ne, das ist da alles, das sieht von oben schon, wenn du so Deutschland verlässt, in Deutschland siehst du diese ganzen Felder, die so perfekt da von oben so herabscheinen, aber Italien ist einfach nur so Vulkangestein und so ein Kuddelmuddel, finde ich von oben schon. Mhm. Und genau so ist Neapel auch. Ein pulsierendes, und nachts habe ich Schüsse gehört. Ich habe nachts zwei Schüsse irgendwo in der Ferne gehört.
Nee.
Doch, ist kein Witz. Und stand auch am nächsten Tag irgendwo, ich habe da nochmal extra nachgefragt. Das ist auch, hat mir die Frau in der Rezeption gesagt, nicht so jetzt ganz unüblich, dass nachts mal auch mal ein Schuss fällt. Und ich will jetzt auch gar nicht das hier so irgendwie klischeemäßig aufbauen, aber es ist echt ein anderer Schlag und es ist irgendwas, die Deutschen lieben Italien, weil in Italien genau alles anders ist als in Deutschland. Weil es da das Chaos herrscht und irgendwie funktioniert es. Weil Italien auch so undurchschaubar ist, genauso politisch, genauso wie mit diesen ganzen Regionen, die es da gibt. Es ist einfach nicht so übersichtlich wie Deutschland, wo man so weiß, wo man wie wo ist. Also
es ist ja auch ein Kulturland, ist ja einfach viele tausend Jahre alt, viele die Römer. Ach, dann habe ich noch auf dem Rückweg im Auto habe ich dann irgendwie, war mir langweilig, und als ich dann durch die Schweiz gefahren bin, habe ich
Hast
noch
du angefangen
die,
zu wechseln?
Da habe ich angefangen, während der Fahrt zu wichsen und dabei ein Hörbuch zu hören, und zwar die kürzeste Geschichte der Deutschen. Und das fand ich ganz spannend. Also letztlich geht es in dem ganzen Buch nur darum, dass er die Theorie aufmacht, dass hinter der Elbe die Deutschen immer schon so ein kleines bisschen anders waren, dass man sich jetzt nicht wundern muss, warum die Ostdeutschen nicht so richtig klarkommen mit den Westdeutschen und so, warum das immer ein bisschen kulturell auch schon über Jahrtausende getrennt war. Aber das war sehr interessant und sehr spannend zu hören. Und warum ich übrigens auf Balkan kam und auf diese ganze Region da, ich bin dann nämlich, war an einer Stelle, als ich durch die Alpen durch war, wo ich hätte nach links fahren können, in Richtung Slowenien und Kroatien und Bosnien-Herzegowina und Serbien und Montenegro und Albanien und so. Also diese ganze Region, wo man immer denkt, ist der Krieg schon zu Ende? Kann ich da sicher rüberfahren? Ja. Oder nach rechts fahren Richtung Italien und irgendwie Costa Blanca und Costa Brava und Côte d'Azur, die üblichen. Dann bin ich einfach nach rechts gefahren, habe mich aber dann so relativ schnell schon darüber geärgert und habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr mal da in die andere Richtung zu fahren. Also mal schön da runter in den Balkan. Slowenien zum Beispiel habe ich immer jahrelang verwechselt mit der Slowakei. Soll ein super schönes Land sein.
Nimm mich mit.
Nee, aber wirklich, wollen wir nicht mal so eine Balkanwoche machen? Das wäre mal so ein Vorschlag, dass wir mal die Balkanwoche machen, Olli und Jan auf dem Balkan.
Wir beide
essen
zusammen.
Nur Shivapshishi. Das ist das einzige Essen, was so reingeht, wie es rauskommt.
Ja, das ist, glaube ich, extra das. Dafür.
Ich finde, nee, aber es ist wirklich,
das ist eins der besten, besten Hackgerichte, wirklich.
Ich habe heute Mittag nochmal gedacht, weil ich Shivapshishi gegessen habe. Ich habe gedacht, das haben die bestimmt gemacht, dass das so geformt ist, wie ein Kot geformt, dass das quasi so reinkommt. Und dann denkt man, dachte vielleicht der Balkanmensch vor 2000 Jahren, als das Shivapshishi erfunden wurde, dass wenn man was isst, was so ist, wie das, was rauskommt, dass das dann auch leichter verdaulich ist. Kann ich aber sagen, stimmt bei Shivapshishi überhaupt nicht. Es schlägt richtig rein und man hat tagelang was davon. Aber gerade so kleine Shivapshishi,
also es ist aber auch so lecker.
Es ist Reis und diese rote Soße. Aber wir zwei, angenommen, wir würden jetzt, ich mach mal eben kurz Google Maps auf. Wollen wir mal ganz kurz einmal durchgehen, was würdest du denn gerne sehen? Ich nehme dich einfach mit. Ich würde fahren, weil ich würde erstmal fahren. Dann würden wir über Österreich fahren.
Ja. Und dann Tschechien.
Nee, aber Tschechien ist ja Quatsch. Das ist ja völlig ist ja nicht Balkan.
Ja, aber Tschechien ist auch cool.
Wir fahren über Salzburg. Wir machen erstmal Pause am Obersalzberg. Da laufen wir mal da rum am Obersalzberg. Also letzter Halt in Deutschland ist Berchtesgaden. Dann zeige ich dir, wo der Führer früher gewohnt hat. Hat ein Drittel seiner Zeit da verbracht. Übrigens, ey, Heinrich Hoffmann, ey, der Leibfotograf vom Führer, war viel einflussreicher, als bisher gedacht wird. Weil die Historiker haben immer den ignoriert, den Leibfotografen, der die ganzen Fotografien gemacht hat von Adolf Hitler. Der war viel einflussreicher, als die Wissenschaftler bislang geglaubt haben. Und sämtliche Dinge, die man über den Führer weiß, über die Hitler weiß, wie der damals war, stammen aus Biografien von Leuten aus seinem Umfeld, die Biografien nach dem Krieg aber nur deswegen geschrieben haben, um sich selbst reinzuwaschen, um selbst quasi mit weißer Weste dazustehen. Der Schlimmste natürlich Albert Speer, dass die Hälfte dessen, was man so als Deutscher weiß über die Nazizeit oder den innersten Zirkel, eigentlich aus dem Kopf von Albert Speer kommt, der immer hinterher gesagt, der schon quasi am Ende des Krieges angefangen hat, an der Legende für danach zu stricken und der deswegen auch um das Todesurteil rumgekommen ist. Und alles, was man so über den Hitler weiß, aus dem innersten Zirkel, kommt nur aus Biografien von Leuten, die sich hinter reinwaschen wollen.
Ich weiß.
So, dann fahren wir über Salzburg runter, Richtung Klagenfurt am Wörthersee. Und das wusste ich auch nicht. Wenn man bei Klagenfurt...
Ist Klagenfurt schon Balkan?
Nee, das ist fast Balkan. Du fährst über die Berge rüber und bist dann in Villach, bist du sofort in Slowenien. Und es war wirklich so, in der Dokumentation über den Jugoslawienkrieg habe ich das auch gesehen, es gab so 2-3 Wochen zu Beginn des Jugoslawienkrieges, wo die Österreicher ihr Bundesheer an die Grenze zu Slowenien aufgestellt haben, weil die Schiss hatten, dass die jugoslawische Armee nach Österreich fliegt. Und es gab auch so Luftraumverletzungen, dass dann so jugoslawische Jets über Österreich geflogen sind. Das war ja ein neutraler Staat. Mhm. Und die Schiss hatten, dass die von diesem Krieg angefixt wurden. Dann hat aber das Slowenien relativ schnell sich da irgendwie zurückgezogen. Es gab keinen Ärger mit Serbien. Und dann war Slowenien raus. Die waren die Ersten, die raus waren aus dem Balkankrieg. Und deswegen würde ich auch mit dir zuallererst nach Slowenien fahren.
Und dann nach Kroatien. Soll super schön sein. Und dann, aber wie lange bleiben wir da? Wir machen nur 7 Tage Zeit. Da bleiben wir einen Tag in Slowenien.
Einen Tag Slowenien. Ich würde aber nicht die Hauptstadt nehmen. Ich glaube, die ist sehr touristisch, sondern irgendwie so Maribor oder sowas. Oder irgendwie...
Ljubljana. Ist Ljubljana die Hauptstadt von Slowenien?
Ja, soll super schön sein.
Soll super schön sein.
Dann würde ich aber nach Zagreb fahren mit dir. Da würde ich so 1-2 Tage verbringen. Und ich habe eine Kollegin, die Österreicher
war ich schon mal.
Und die hat gesagt, warst du schon mal? Wie ist denn das da?
Ich war super. Zagreb war ich mal mit meinen Eltern auf dem Weg in Urlaub. Wir waren auf der Insel Rab und dann sind wir irgendwie über Zagreb noch gefahren. Irgendwie einen Tag waren wir da, glaube ich, nur. Ich habe da, glaube ich, nur zum Mittag gegessen. Aber meine Impressionen, die ich mit 12 Jahren hatte, sind immer noch glühend. Also es war gut. Ich glaube, es war gut. Ich war jedenfalls immer gerne in Kroatien früher. Da waren wir öfter. Und
dann ist Kroatien ja so ein komisches Land, was so an der Küste, an der Adria Küste runtergeht. Ja,
wunderschön.
Es soll wirklich wunderschön sein. Einziger Nachteil, Standortnachteil, im Gegensatz zu Italien, es gibt eigentlich so gut wie keine Sandstrände, sondern immer nur so Split. Dafür ist das Wasser aber angeblich super schön. Sehe ich hier gerade bei Wikipedia. Man rühmt sich über die Wasserqualität. Und Dubrovnik soll super schön sein. Und das auch Dubrovnik, ein Begriff aus dem Jugoslawienkrieg. Da flogen nämlich die ersten Bomben drauf, als es dann gegen Kroatien ging. Dubrovnik wurde bombardiert.
Und fahren wir dann weiter nach Bosnien-Herzegowina oder was machen wir?
Ja, genau. Es gibt nämlich so eine kleine Unterbrechung von Kroatien. Mhm. Die Stadt Neum oder Neum oder sowas, sehe ich hier bei Google Maps, die gehört zu Bosnien-Herzegowina. Da wird quasi Kroatien kurz unterbrochen von Bosnien-Herzegowina. Das ist noch so ein Überbleibsel. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Da kann man auf jeden Fall nicht durch Kroatien so in einem durchfahren, sondern muss dann mit der Fähre auf irgendeine Insel, Halbinsel fahren, um dann weiter nach Kroatien zu fahren. Also Kroatien hat keine durchgehende Adriaküste. Da müssten wir dann also mal kurz durch Bosnien-Herzegowina und zum Beispiel nach Mostar fahren. Die Brücke von Mostar. Mhm. Klingelt's da? Weißt du noch?
Ja, klar.
Mostar.
Aber was mich viel mehr gerade...
Sarajevo. Tuzla. Die Serbenenklave Tuzla. Ist das eine Serbenenklave?
Was mich viel mehr interessieren gerade würde, ist, was machen wir denn da?
Also quatschen. Einfach mal sprechen.
Ja, ich würde dann noch bis Belgrad und dann hätte ich auch langsam keinen Bock mehr. Ich glaube, dann hätte ich die Schnauze voll. Den Rest müsstest du alleine fahren, runter nach Albanien oder so. Kannst ja bis nach Griechenland runterpreschen. Aber ich merke schon, dass
das Thema kickt dich nicht so.
Doch, ich kann mir das, also doch, da, das ist schön, wenn du mir mit einer Urlaubsroute mit mir durchgehen willst. Kannst du gerne...
Ich habe schon gemerkt, als ich Slowenien gesagt habe, hast du schon keinen Bock mehr gehabt. Und das ist eigentlich das, wo ich gegenarbeiten möchte. Ich möchte, dass die Menschen Osteuropa wieder entdecken. Und
zwar mal auf eine positive Weise. Ja, das tun sie ja, dann müssen sie da hinfahren. Das ist ja total super. Ey, Kroatien fahren ja ganz viele Freunde und Bekannte von mir hin. Das ist total super. Ganz ehrlich, die ganze Ecke ist toll. Ein Freund von mir hat gerade diese Tour gemacht. Kroatien, Ungarn, Rumänien. War gerade da. Mir wird gerade eine Pizza in die Räume gereicht hier. Und hast du da Bock drauf?
Was hast du denn da drauf?
Schinken Champignons. Und es ist eine fantastische Pizza. Sag mal, könntet ihr mir noch ein Messer geben? Das wäre super. Dann schneide ich mir gleich. Okay, willst du noch ein bisschen weiter? Wollen wir noch ein bisschen weiter die Strecke durchgehen, Jan?
Nee, ach komm, halt's Maul, merk schon, dass du auch keinen Bock drauf hast. Lass mal lieber kurz ein trauriges Thema anschneiden, damit die Stimmung jetzt nicht hier völlig überkocht. Peter Lustigs Nachbar ist tot. Herr Paschulke lebt nicht mehr, ist gerade gestorben, gestorben.
Helmut Kraus.
Helmut Kraus heißt der Schauspieler, Herr Paschulke, 78 Jahre alt, lebt leider nicht mehr.
Ja, der war nicht nur der Nachbar von Peter Lustig, sondern das war auch ein sehr, sehr guter Synchronsprecher, der richtig viele Sachen
Marlon Brando, Samuel L. Jackson,
Ach, Scheiße.
Alles Helmut Kraus, lebt leider nicht mehr.
Sind diesen Sommer aber gar nicht so viele gestorben. Also,
ja, wir haben aber auch keine Namen vorher gesagt. Normalerweise sterben immer die Leute, deren Namen wir in der letzten Sendung vor der Sommerpause sagen. Die sterben dann über
den Sommer. Das stimmt, das ist richtig. Jan, hast du schon den neuen Quentin Tarantino-Film gesehen?
Habe ich nicht gesehen. Hast du den schon gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen. Der ist arschlangweilig, meiner Meinung nach. Straft mich alle Lügen, wenn ihr ihn alle gut findet. Die ganzen Fans sagen jetzt wieder, aber es sind doch so tolle Bilder und es sind tolle Zitate. Ja, das ist ja schön und gut, dass es tolle Zitate sind, aber es geht 2 Stunden 40 Minuten und die Story ist echt nur so halb gut und die Dialoge sind auch nur so halb gut. Und er hat sich meiner Meinung nach zu sehr darauf verlassen, dass er mit Leonardo DiCaprio und hier Brad Pitt, der total super aussieht. Also es ist, die ganze Ausstattung ist sensationell von dem Film. Aber es ist jetzt auch kein Film, also wie Hateful Eight oder so, mich nimmt sowieso nur jeder zweite Tarantino, glaube ich, so mit. Irgendwas an dem Film hat mich total gestört. Und Tarantino finde ich auch wahnsinnig unsympathisch in Interviews. Der sieht so aus, als wenn er sofort jemandem in die Fresse hauen will. Und der will auch nur so reden. Der weiß inzwischen, das ist ja das Problem, was wir Menschen haben. Wir feiern so lange jemanden ab, bis er scheiße wird. Weil die Menschen, das hat Charles Bukowski auch gesagt. Charles Bukowski hat gesagt, die Menschen sind nicht in der Lage, richtig zu lieben, richtig zu verehren oder richtig zu hassen. Wir machen immer alles viel zu doll. Und dann ärgern wir uns doch niemand, wenn sich jemand verändert. Aber Tarantino ist wirklich in seinen Interviews so, der achtet darauf, dass es gute Fragen sind. Und wenn die Frage mal nicht so gut ist, dann lässt er den anders auch spüren. Und er ist so ein, ja, keine Ahnung. Aber der Film an sich, ich keine Ahnung. Es gibt immer so Leute, die dann sofort sagen, aber es ist doch ein toller Zitatfilm. Das reicht mir manchmal nicht. Hateful Eight war auch so ein Zitatfilm. Alle seine Filme sind Zitatfilme. Und ich stelle jetzt mal eine These hier in den Raum. Die besten beiden Filme von Tarantino sind die ersten beiden, Reservoir Dogs und Pulp Fiction. Weil da hat er eigentlich was Neues noch gemacht. Auch wenn es damals schon Zitate gab, war das nicht der Hauptding, sondern die Story war einfach gut. Und da hat er jemanden gehabt. Und das war Roger Avery. Mit dem hat er zusammen das Drehbuch geschrieben. Das war ein Freund von ihm. Und eigentlich war der Deal, dass Pulp Fiction, bei dem Roger Avery auch wahnsinnig viel gearbeitet hat dran, dass der mit in der Regie steht, auch directed by Avery und Tarantino. Und Quentin Tarantino hat das in der allerletzten Sekunde verhindert. Und meiner Meinung nach sind das immer noch die Filme, die ich am liebsten von ihm gucke, wo die Dialoge gut sind, die toll sind und die auch irgendwie nicht so richtig greifbar sind. Während er ab Kill Bill nach Jackie Brown nur noch angefangen hat, selber teilweise auch wahnsinnig unterhaltsam, aber nie mehr so eine Tiefe oder sowas Film-Noir-mäßiges erreicht hat. Das heißt nicht, dass alles danach schlecht ist, aber die ersten beiden sind so gut, weil er da noch einen wahnsinnig guten Kompagnon hatte, der alleine übrigens auch nicht fähig war, einen guten Film zu machen. Das war Killing Zoe, war einer seiner wenigen Filme. Die beiden haben sich nie wieder vertragen. Auf alle Fälle haben die Drehbücher zu den ersten beiden Tarantino-Filmen geschrieben. Das war jetzt ein bisschen Nerd-Talk. Du, Jan.
Aber ganz ehrlich, wenn der neue Tarantino rauskam, früher war das immer so, dass dann alle gesagt haben, Mensch, müssen wir unbedingt gucken. Das ist immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn man da zwar irgendwie Bock drauf hat, aber dann, ich sag mal, die Erwartungshaltung schon relativ weit runterschraubt und dann das irgendwann mal, sich auch nicht wundern, wenn es dann bei iTunes auf einmal auftaucht oder bei Netflix oder sonst irgendwo und dann denkt, ach ja, komm, dann gucke ich das einfach hier, habe ich im Kino damals verpasst. Ist irgendwie, geht mir mit dem Film ein kleines bisschen so, auch weil die Besetzung so ist, dass man die ganze Zeit denkt, ach, wenn er so sehr auf die Kacke haut da und allein diese ganzen Stills, die Fotos, die von dem Film schon verbreitet wurden, die sehen alle so ein bisschen so aus, als würde es ein kleines bisschen zu sehr.
Er will's, ist gerade zu geil gewesen, nochmal so ein, keine Ahnung. Und er will es auch zu sehr darauf ankommen lassen, dass es keine Action, dass es da kein, dass es einfach wirklich stark nur auf die Dialoge ist. Er will dann auch der Regisseur sein, also so ein Ding so durchziehend. Also das ist mir ein bisschen zu doll.
Egal. Aber wo wir gerade beim Nerd Talk sind, ganz kurz, kurz, wo wir beim Nerd Talk sind, lass uns das Segment mal kurz abhaken, denn ich habe in den letzten 3 Tagen eine Serie durchgeguckt.
Genau darüber wollte ich mit dir reden. Ich wollte eine Sache vorneweg sagen, weil du mir von dieser Serie eben gerade schon erzählt hast. Mich erschlägt gerade Folgendes, das wollte ich kurz sagen noch. Mich erschlägt Folgendes. Ich mache Netflix an, Amazon Prime und die Auswahl an Serien ist einfach so unfassbar groß, dass ich keine Lust habe, momentan irgendwas anzufangen. Ich habe noch nicht eine Serie seit Wochen gesehen. Leute liegen mir in den Ohren, schau Haus des Geldes, schau das. Ich glaube, dass ich das alles so semi-gut finde und dass es einfach momentan zu viel gibt. Bist du nicht auch erschlagen von diesem Angebot gerade, was da draußen herrscht an Serien?
Ja, und ich hab das Gefühl, dass wie du gerade mit über Tarantino gesprochen hast, dass das grundsätzliche Problem ist, auch von Netflix und diesen ganzen Streaming-Anbietern im Videobereich, dass die immer so viele neue Sachen raushauen, die dann zwar mit irgendwelchen Namen um sich rumschmeißen, aber die Story irgendwie kickt einen nicht mehr so. Ich habe nicht mehr so richtig viele geile neue Netflix-Produktionen oder Filme gesehen. Man denkt dann zwar immer, das Thumbnail sieht geil aus und irgendwie eine schöne Idee, dann schaltet man da rein und denkt dann so, ach ja, komm, muss ich jetzt auch nicht zu Ende gucken. Und da werbe ich dann doch dafür, dass man vielleicht nochmal guckt darauf, dass es eventuell auch so ganz klassische Biotope gibt, also ganz klassische Produktionsfirmen, aus denen vielleicht trotzdem auch noch was Gutes kommt, obwohl es neue Anbieter gibt wie Netflix oder Amazon Prime oder sowas. Das Überangebot sorgt dafür, dass das auch wahnsinnig schnell produziert werden muss und dass viele Sachen einfach mit der heißen Nadel gestrickt sind. Und ich werde immer schon misstrauisch, wenn der Cast zum Beispiel irgendwie, wenn da irgendwie so 2, 3 Besetzungen drin sind, wo man denkt, das haben sie nur gemacht,
Julia
damit die
Roberts.
Leute einschalten.
Ja.
Genau. Mhm. Das ist gerade so ein Netflix-Ding. Aber diese Serie, die ich in den letzten 2 Tagen geguckt habe, haben mir schon viele Kollegen empfohlen. Es gibt eigentlich keine richtig bekannten Schauspieler, außer die Hauptdarstellerin, die, glaube ich, bei Grey's Anatomy eine Ärztin gespielt hat.
Das ist aber immer ein gutes Zeichen.
Ja,
kann man das so befreit gucken. Hm. Ja, ich finde das immer super, wenn man keinen kennt.
Die Serie heißt, und viele Serienfreaks werden jetzt wahrscheinlich sagen, ach ja, kenne ich schon, die Serie heißt Killing Eve. Da gibt es bislang 2 Staffeln von und die ist erstellt worden von BBC America. Also offenbar gibt es einen Produktionsableger der BBC in Amerika. Die eigentliche Hauptdarstellerin und ein absoluter Star, sowohl im Spiel unfassbar gut, als auch vom Drehbuch. Das Drehbuch ist unter Mithilfe von Phoebe Waller-Bridge, die unter anderem Fleabag spielt, was so eine Serie ist. Die habe ich noch nicht geguckt, die nervt mich so ein bisschen, weil die Hauptdarstellerin immer, oder eben sie, in die Kamera spricht, zu Kevin.
Ich habe die erste Folge geguckt.
Es war mir so ein bisschen, keine Ahnung, fand ich ein bisschen zu aufgesetzt. Aber Phoebe Waller-Bridge hat unter anderem mit, ich glaube, 2, 3 anderen Kollegen die Serie geschrieben. Die Hauptdarstellerin, die wirklich allein wegen der man sich diese Serie anschauen muss und die Figur, die sie spielt, heißt Villanelle, eine psychopathische Serienmörderin. Das Ganze spielt so ein bisschen im Geheimdienstmilieu, im britischen Geheimdienstmilieu und es geht letztlich darum, dass eine Kriminalbeamtin, die dann zur Geheimdienstagentin wird beim MI6, versucht, eine international operierende psychopathische Auftragskillerin zu fangen. Und diese Auftragskillerin heißt Villanelle und wird gespielt von der Schauspielerin Jodie Comer. Und das ist wirklich, das zieht dir wirklich, also mal ohne Scheiß, das ist eine Serie, die macht ja auch echt, also mir macht sie echt Albträume. Ich habe die letzte Folge vorgestern gesehen und ich habe danach jetzt eigentlich 2 Nächte schlecht geschlafen.
Also es geht richtig ans Eingemachte.
Nee, es ist letztlich, also wo wir vorhin über Tarantino
aber
gesprochen
mit Kindern
haben, also
oder die, so, es ist auch wieder mit Kindern und so brutal.
Es kennt Grenzen, ich sag mal so, die Serie kennt Grenzen, aber wenige und es ist kolossal brutal. Letztlich das Tarantino Brutalität plus X und es ist wirklich unfassbar gut geschrieben und das fällt einem wirklich auf, eine ganz tolle Story. Ganz tolle Figuren, man hat wirklich Spaß daran, ultra vielschichtig und die macht eine irre Entwicklung durch. Also es ist wirklich Killing Eve, ich würde sagen, eine der besten Serien der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Und wurde mir empfohlen, habe ich mich immer vorgedrückt und wie bei Breaking Bad, wo ich auch jahrelang gesagt habe, ja. Und dann guckt man halt so geil 2 Staffeln auf einmal und kommt
einfach
nicht
raus. Geil,
weil
das denkt man dann, ja.
Leider wirklich richtig, richtig gut. Apropos leider geil, wo wir da gerade dabei sind, hast du das neue Deichkind, den neuen Deichkind-Song, keine Party, was meinst du? Sag mal deine Einschätzung.
Respekt vor Lars Eidinger, dass der da irgendwie 3 Minuten so rumhüpft. Das ist ja Lars Eidinger gewesen, ne? Ey, man kriegt das irgendwie, Deichkind kriegen das immer wieder hin, dass sich die Songs so in den Kopf reinfräsen, ne? Was die so machen. Und dieser Song ist irgendwie so eine, erinnert an Remy Demi, ist fast schon ein Zitatsong. Aber Videos und so wieder großes Kino. Gefällt's dir nicht?
Doch, mir gefällt super. Ich habe erst gedacht, oh nee, ist mir zu prollig. Hab dann aber gemerkt, das ist, du weißt genau, in welchen Situationen dieser Song das funktionieren wird. Du weißt ganz genau, wie das auf Festivals gespielt wird und einfach dann Zehntausende da, das wirklich gut finden. Ist aber natürlich lyrisch interessant, dass man da jetzt quasi ein ganz neues Ironie-Game aufmacht. Also quasi das ist letztlich die komplette Metaebene lyrisch.
Ja, ne? Stimmt. Es ist ja, also wie gesagt, es ist vielleicht eine, sie persiflieren sich selber. Es ist ja schon der dritte Song. Nächste Woche kommt, glaube ich, die Platte raus. Ich glaube, da sind noch einige Überraschungen drauf auf der Platte von Deichkind-Jan.
Kann ich mir auch vorstellen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich habe eine Einladung bekommen zur Record Release Party. Ich kann leider nicht kommen. Ich bin leider wirklich verhindert. Oh Mensch, tut mir leid. Bist du da? Gehst du da hin?
Ich weiß es nicht. Ich stehe immer wie dumm rum. Ich bin auf Partys eingeladen. Ich war dieses Jahr auf ein paar Partys eingeladen. Ich war sogar vom Berliner Zoo eingeladen, wo Wovereit gesprochen hat, war ich eingeladen bei der Zoo Party. Also die 125 Jahre Berliner Zoo oder so. Bin ich auch nicht hingegangen, weil ich dann immer denke, dann stehe ich da so rum und dann will ich dann gleich wieder gehen oder so. Aber ich würde mir gerne diesmal Deichkind-Konzert, die sollten mich ja angeblich mal auf die Gästeliste schreiben. Und da bin ich mit Ali erst da hingegangen und wir sind nicht reingekommen vor 3 Jahren. Weißt du noch? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Und jetzt auf einmal kommen sie dann an und wollen uns dann da einladen. Ja, gehen wir da auch nicht.
Und dann noch, bin ich nicht eingeladen.
Bist du nicht eingeladen?
Zu der Party bin ich eingeladen.
Ich bin sonst nie zu irgendwelchen Partys eingeladen. Ich habe ab und zu schon mal so Einladungen bekommen zu so einer Peek und Kloppenburg-Eröffnung, wo ich gar nicht weiß, warum ich da in so einen Verteiler reingeraten bin. Mhm. Und ich habe öfter schon mal gedacht, ich mache mir mal den Spaß und gehe da mal hin und guck mal, wer da ist. Wahrscheinlich ist irgendwie Giovanni Zarella und Jana Ina ist dann immer da, Olli Pocher wahrscheinlich, kommt dann später nochmal als
Bei der Deichkind-Party jetzt aber nicht, das glaube ich jetzt nicht.
Nee, aber kriegst du auch manchmal so Einladungen für so Einweihungen von irgendwelchen Läden oder so?
Inzwischen nicht mehr.
So Marketingagenturen. Sag mal, warst du nicht eigentlich bei der Elton John-Party, haben wir da schon drüber gesprochen?
Ja, haben wir schon lange drüber geredet.
Ach so, okay, war aber nicht so gut, ne?
Doch, war. Die Party war jetzt, also ich dachte ja, ich gucke mit Elton John im Kino zusammen den Film, dann wurden wir, die deutschen Instagrammer und Olli Schulz, wir wurden alle in so ein ganz kleines Kino in die Seite geschoben und haben ihn die Leinwand war kleiner als mein Fernseher. Aber wir haben ihn gesehen und der Film war gut. Jan, ich muss kurz Pause machen. Wir haben auch noch ein paar Sachen. Ich möchte heute noch ein Tier vorstellen, was es geschafft hat. Ich möchte dir auch noch was erzählen. Und ich will noch einen Song auf die Liste packen. Thees Ullmann ist zurück. Der, mein lieber, guter, alter Freund, bringt jetzt seine beste Platte, Solo-Platte raus. Die dritte inzwischen. Und er hat einen wahnsinnig tollen neuen Song gemacht. Den möchte ich gerne auf die Liste packen, da heißt 5 Jahre nicht gesungen. Und ich weiß, man ist ja immer so kumpelmäßig und es klingt jetzt wie so ein Kumpel, dass ich hier ihn bewerbe, aber ich kenne die ganze Platte schon und ich finde, das ist seit der Tomte-Platte Hinter all den Fenstern das Beste, was er je gemacht hat, wirklich. Und deswegen kann ich hier nur kurz diesen Werbeslogan raushauen. Hört euch die Platte an, wenn sie rauskommt und hört euch den Song jetzt gleich mal an. Und ich würde jetzt so gerne ein Stück von dieser Pizza essen. Ich habe jetzt heimlich keine Ahnung, ob die Leute haben Schmatzen gehört, aber ich würde so gerne ein Stück
essen. Nein, hat keiner mitbekommen. Dann isst doch erstmal die Pizza. Okay. Wir hören jetzt mal kurz einen Song von Thees und wir sind gleich wieder dabei, fest und flauschig, die Zurück aus dem Urlaubsedition. Und erzählst du mir gleich auch noch ein bisschen was aus deinem Urlaub oder willst du das komplett?
Ja, wieso kann ich dir erzählen? Ich hab viel gebumst und rumgelegen, das war's. Typischer Urlaub, was willst du wissen? Gebumst, rumgelegen, mich gebräunt. Keine Bücher, kein Netflix. Nur noch Bodykult. Ich hab eingecremt in der Sonne, jeden Tag kam Mädel rum, sagt, bist du auch nicht schuld? Ich so, ja, mit Podcast bedeutet mir total viel. Ich so, du bedeutest mir auch viel. Und dann ging das, am nächsten Tag.
Dann gab ein Wort das andere und dann haben wir wieder gefickt, wieder mit einer neuen. Wieder.
Abgebumpft. Urlaub war ein Bumpfurlaub, war reiner Bumpfurlaub. So, Pizza Olli und Beefy Jan sind gleich wieder für euch
bis
da.
Bis gleich im Aldiana Club zum Hören hier bei Fest und Flausch.
Jetzt hier einfach geile Fick-Stories aus dem Urlaub.
Ja.
Sehr gut. Wie lange haben wir schon
eine Stunde? Ist mal kurz. Hm? Wir haben schon eine Stunde, aber iss mal deine Pizza, ich melde mich gleich wieder. Ich muss wieder Pipi.
Mach mal. Kennst du das noch, Jan?
Ja.
Das habe ich für dich gemacht. Das ist das Böhmi Böhmermann Intro.
Als wir in Hamburg waren bei unserer 100. Ausgabe.
Guck, da habe ich so viel Liebe reingesteckt.
Hast du alle Streicher selbst gespielt?
Alle Streicher, die es auf Garage Band gab, übereinander gepackt.
Vielen Dank. Hallo und willkommen zurück bei Fest und Flauschig. Ja, ja. Meine Güte. Du, Olli,
ja.
Folgendes, es ist ja heute Sonntag, ne? Ich muss ja eine Sache gestehen, das weißt du jetzt noch nicht, aber ich, also während wir jetzt hier gerade aufnehmen.
Hast du den Skandal schon wieder am Laufen?
Ja, aber also es ist eine, eigentlich kein, diesmal ist was Konstruktives, was Positives. Ich habe mich beworben, ich habe mich beworben als SPD-Vorsitzender.
Nein!
Ich habe mich beworben, ja.
Wirklich?
Ich habe mich beworben um das Amt des SPD-Vorsitzenden. Das ist zwar ein bisschen kurzfristig gewesen, aber Alter. Ich habe gedacht, ich meine, wenn.
Ich denke, Martin, was ist mit Martin Schulz jetzt?
Dessen Spiel ist schon vorbei.
Der kann nicht nochmal zurück.
Es ist Zeit für neue Kraft, weil ich hab gedacht, 72 Stunden, bevor die Frist abläuft, weil bis heute 18 Uhr, also heute ist Sonntag, 18 Uhr kann man sich noch bewerben. Und das ist relativ kompliziert, weil man muss, das Blöde ist, ich bin kein Mitglied, will es eigentlich auch nicht werden, will es eigentlich auch nur werden, wenn man gleichzeitig auch die Kandidatur sicher hat. Und das ist gar nicht
die
so einfach.
Die Kanzlerkandidatur, okay.
Nein, erstmal den Parteivorsitz. Erst
verstehe, ja.
Ja. Und das ist ein rein strategischer Gedanke, weil wenn man sich mal anguckt, wer da antritt, ne?
Ja.
Habe ich, also bei aller Bescheidenheit, mich finden vielleicht 85% der Leute richtig, sagen wir 80%.
Richtig scheiße.
Ja. Richtig scheiße. Aber die 20%, die sagen würden, ach komm, das, warum denn nicht? Ist immer noch besser als das, was jetzt gerade so abliefert.
Und wahrscheinlich auch noch mehr Leute. Ja, wahrscheinlich mehr Leute.
Ganz ehrlich.
Und was ist, wenn du jetzt tatsächlich wenn du die Wahl gewinnst?
Und das ist nämlich das Problem. Also ich beobachte das jetzt gerade hier nebenbei mit einem Auge so ein kleines bisschen. Das ist jetzt erst seit etwas über einer Stunde draußen. Das Problem ist, ich habe das Gefühl, es kippt so leicht, weil das fing so als Witz an und jetzt fangen aber ganz viele Leute an und sagen, Mensch, mach das doch wirklich. Und ich sage, so, ja, aber klar, ich mach das wirklich. Ist halt schwierig, das hinzubekommen, aber ich würde es wirklich machen.
Wäre es rechtlich denn möglich, jetzt noch als Parteivorsitzender wirklich da jetzt, also ist es eine offizielle Kandidatur oder ist es jetzt einfach nur ein Gag?
Nee, also schaffst du das noch? Also das Ding ist, die haben so einen Wettbewerb am Laufen bei der SPD. Ich habe mit der SPD eigentlich nicht wirklich was am Hut. Ich finde das eher ein bisschen, also auch mit Parteipolitik nicht, aber ich finde es eigentlich ganz charmant, dann bei so einem Game mitzumachen, wo man mit großem Abstand, also natürlich absolut inkompetent, ich bin also völlig, absolut fahrlässig, mich da an die Regler zu lassen, einerseits. Andererseits wäre das aber natürlich richtig lustig. Und
das, für die Partei wäre es nicht so lustig wahrscheinlich, für die SPD. Das wäre wahrscheinlich der letzte große
Sargnagel. Aber ganz ehrlich, was kann ich denn kaputt machen? Was kann ich denn noch kaputt machen? Was denn?
Weiß ich nicht, du kannst Lars Klingbeil die Freundin ausspannen oder so. Das kann noch passieren da, wenn du da jetzt...
Hat er nicht gerade geheiratet?
Ach so, nee, dann auf gar keinen Fall. Oh,
dann ist das gar nicht möglich. Nee, aber die machen so einen Wettbewerb. Also die haben momentan einen kommissarischen Vorstand und wir haben uns das im Team so seit ein paar Wochen mal angeguckt und jetzt ja vor anderthalb Wochen überlegt, was machen wir denn da jetzt mit und so. Und an diesem Wettbewerb kann jeder teilnehmen, der Mitglied in der Partei ist, das bin ich nicht, will es eigentlich auch nicht werden, aber wenn man die Unterstützung hat von 5 SPD-Unterbezirken und das sind so kleine Einheiten wie, keine Ahnung, Witten oder irgendwie kleine Städte haben so Unterbezirke und das muss doch irgendwo in Deutschland 5 Freaks geben, die so einen Unterbezirk diktatorisch führen und die in der Lage wären, da quasi meine Kandidatur vorzuschlagen. Und dann würde ich auch Mitglied werden. Und dann, warum denn nicht? Ich weiß, das würde wahrscheinlich mein Leben komplett durcheinander bringen.
Würde unsere Sendung drunter leiden?
Ja, eigentlich nicht. Also zeitlich, ich meine, wie viel Zeit braucht das SPD-Vorsitzender zu sein? Wie
aber
viel?
auf einmal merkst du, dass dir das alles gefällt, dass dir dieses Machtspiel gefällt. Und dann wirst du immer mehr, dann bist du immer mehr da drin, dann wirst du immer distanzierter, dann fängst du immer mehr an, nur noch so wie Steffen Seibert zu reden. Dann bist du auch irgendwann so ein gelackter Pimmel und gehst nur an die Sendung und redest irgendwann genauso. Auf einmal ist aus diesem Spaß ernst geworden. Auf einmal kriegst du auch so ein Politikergesicht und kriegst so leicht so, also so eine Strenge und watscht die Leute so ab und wirst so ein Typ, der mitspielt. Ja.
Du kennst mich lange, ich frage dich mal als Freund, kann ich noch mehr ein gelackterer Pimmel werden als ohnehin schon? Sag mal ganz ehrlich,
das noch Luft nach
noch
oben
kaltblütiger?
Hier. Das noch Luft nach oben. Ja, aber ja, ganz ehrlich, und kriege ich auch eine wichtige Position dann innerhalb der SPD? Oder kann ich irgendwie mit den Ressourcen?
Das ist ja das Ding. Also, wenn alles schief geht und das wirklich klappt, ne, dann muss ich ja da auch irgendwie rein. Oder muss natürlich auch Leute mitbringen. Und dann haben wir das Problem, da geht es natürlich jetzt nicht nach Kompetenz,
sondern
einfach
nach Bekanntschaft. Ich würde gerne ein Pressesprecher sein. Dass du gerade machst selber. Ja,
was mache ich? Ich habe eher sowas, wie gedacht, wie Kulturbeauftragter. Also dann später, wenn wir dann die Bundesregierung stellen, weil das dauert ja letztlich dann auch nicht. Wenn ich SPD-Vorsitzender bin, 1-2 Jahre sind wir in der Bundesregierung. Das kriegen wir schon hin. Dann machst du sowas wie Julian Niederrümeling, Kulturstaatsminister. Oh, dann bist du der, dann sitzt du immer eben neben neben hier, wie heißt sie, Katja Epstein, ich weiß, Katja, neben Katja Riemann beim Deutschen Filmpreis. Und du bist dann der, wo immer alle die Filmförderung von haben wollen, weißt du? Dann darfst du immer auf Party
stehen,
alle
Macht,
sind genau mal ganz devot, genau.
Und ich würde jedes Wochenende auch im Winter große Festivals veranstalten. Einfach nur so, um das Land ein bisschen mehr zum Vorschein zu bringen wieder. Ich würde auch im Winter, es würde das Ganze hier über Schlittschuhbahnen, würde funktionieren. Es würden, also, ich würde Deutschland zu einem so einen richtigen, wieder so ein Kulturding machen, wie es früher mal war. Zurück in die 20er Jahre von Berlin. Das würde ich vielleicht schaffen, indem ich ein bisschen, wenn du mir Macht gibst, Jan, wenn du mich in so eine Position bringst.
Ja, das wäre alles gar kein Problem. Also wie gesagt, das einzige Problem ist, glaube ich, dass ich ein bisschen unterschätze, dass es sehr aufwendig ist und dass man eben auf irgendwelchen Sitzungen abhängen muss und ganz viel Bratwürste essen muss in irgendwelchen Vereinen und so. Und das ist eigentlich nicht so, wie ich mir Politik
vorstelle.
Du musst Wahlkampf führen,
du musst auf die Dörfer, du musst raus, du musst zum Menschen, du musst die Menschen, du musst ein Menschenfischer werden, du musst die Menschen erreichen.
Das Problem ist jetzt ja sogar, wir nehmen diese Sendung heute am Donnerstag auf. Ja, es kann aber sein, wenn die Sendung ausgestrahlt wird am Sonntag, dass dann vielleicht schon dieses Spaßspiel, was wir angefangen haben, bitterer Ernst geworden ist und offenbar mir dann kann wirklich einer die Pistole auf die Brust setzt und sagt, okay, ja, dann mach doch mal. Was mache ich denn denn?
Ja, da weißt du was. Und dann kommst du nämlich drauf an, ob du nur einer von den austauschbaren Kabarettisten bist, die sich immer über die da oben lustig machen, oder ob du ein Mann mit Visionen bist. Und dann ist nämlich die Frage, was machst du dann? Ruinierst du das alles und bringst die Partei ins Verderben mit so ein paar lustigen Gags, oder wirst du auf einmal Mann des Volkes werden? Vielleicht lernen wir nochmal einen neuen Böhmermann kennen in diesem Leben. Ganz ehrlich, vielleicht ist das ja was für dich. Ich finde, du hast was vom Politiker. Und ich glaube, Kollega schafft's auch gerade. Der macht auch eine, vom Rapper jetzt gerade zum Mindcoach. Warum solltest du nicht irgendwie vom Fernsehtypen jetzt auch zum Politiker? Das ist alles machbar.
Ja, aber wäre das nicht rechtlich ein Problem? Also dürfte ich nicht, also ich meine, der Sender wird mir doch, der wird mir doch den Arsch versohlen, wenn
da
jetzt
raus beim ZDF. Dann wärst du beim ZDF raus.
Ja, aber wann wäre ich raus? Wäre ich raus beim ZDF in dem Moment, wo ich sage, ich kandidiere als SPD-Vorsitzender? Oder in dem Moment bin ich raus, wo ich dann SPD-Vorsitzender bin? Weil ich meine, letztlich kann mir der Sender nicht verbieten, mich parteipolitisch zu engagieren irgendwo.
Oder? Das kann er nicht tun, nee, das stimmt. Aber du kannst halt so ein bisschen mehr in der Sendung, dann hängt da mal irgendwie hinten noch so ein SPD-Plakat und du trägst auch nur so
Willy Brandt-Plakat.
Ja, und du trägst nur so Willy Brandt-Shirts, weißt du, so selbstgehäkelte von deiner Freundin, wo sein Konterfei drauf ist. Oder immer so, und zitierst immer gerne Helmut Schmidt und hast auch viel Helmut Schmidt Bücher rumliegen. Also wärst du richtig so ein Helmut Schmidt hätte an dieser Stelle gesagt. Hast immer ein gutes Helmut Schmidt Zitat auf Tasche. Weißt du, du wärst richtiger so eine SPD. Ich glaube ganz ehrlich, umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr ich mich hineinsteige an diesen Gedanken, könntest du die SPD retten. Weil du kommst aus Bremen, das ist eine SPD-Stadt, du bist ein Typ, der gut reden kann, du bist ein bisschen verlogen, aber so, dass die Menschen das gerne mögen, akzeptieren. Und man sieht es einfach auch. Man sieht es auch in deinem Gesicht, dass du ein bisschen verlogen bist. Und zwar so verlogen, offensichtlich verlogen. Es gibt so Leute, die sind so verlogen, die haben so ein nettes Gesicht und dahinter steckt eine verlogene Fratze. Du bist keiner, der die verlogene Fratze versteckt. Und deswegen würden die Leute sagen, ja, der ist ein bisschen verlogen, der wird in 3 Jahren auch noch eine schwangere Sekretärin über den Gang hoppeln, die irgendwie mit Böhmermann nicht mehr reden darf. Aber er macht auch was fürs Volk. Das ist so. Ich glaube nämlich, dass das so ein bisschen fehlt, dass wir versuchen, alle als Politiker, diese Politiker alle so Saubermänner werden wollen, dass sie sich alle nicht mehr. Aber hat das Volker Beck irgendwie geschadet mit dem Crystal Meth Rauchen? Der ist doch schon lange wieder im Game. Da haben alle gesagt, komm.
Nee, Volker Beck hat kein Bundestagsmandat mehr, der ist nicht mehr im Game. Der ist voll raus aus dem Game.
Stimmt, der total raus.
Schlechtes Beispiel.
Ja, okay. Aber andere. Hier.
Wer denn?
Genscher.
Tot.
Nein, ich meine, ja, nee, Genscher ist tot, Genscher aber ist da tot. Wusste man auch, dass der zum Beispiel gerne mal AA-Fingers hat und trotzdem hat man den als Außenminister geschätzt. Und ja, so ist es auch. Warum hat Strauß, da ist er so durchgekommen mit der ganzen Scheiße, weil alle wussten, das ist jemand, und du willst als Politiker auch jemand haben, der in Notsituationen asozial handeln kann. Wenn zum Beispiel wenn es brennt im Land, der dann kommt, genauso wie Helmut Schmidt sich über die Regierung hinweggesetzt hat und einfach die Bundeswehrhelikopter damals angefordert hat, als die große Überschwemmung war. Und so ein Typ wärst du auch. Bisschen radikal und auch nicht einzuschätzen, aber gut fürs Land. Du willst Feuer ins Land bringen. Ganz ehrlich, also ich finde das eine
gute. Aber siehst du, wie das dann so kippt?
Ja.
Dann hast du denn die Scheiße deinen Hacken.
Aber ganz ehrlich, das ist einen geilen Politiker als Freund zu haben oder in meinem Bekanntenkreis, weil das ja auch bedeuten würde, dass ich mich in der Öffentlichkeit mehr daneben benehmen könnte, weil ich ja Schutz von oben hätte. Du könntest ja dann, ja.
Nee. Wir sind ja doch nicht irgendwo, wir sind doch nicht in Österreich, in so einer Bananenrepublik oder sowas. Das wird alles ganz streng nach Regelbuch gemacht. Da gibt's keine Ausnahmen, gar nichts, keine Vetternwirtschaft. Du weißt, wie pingelig ich mit Freundschaften bin. Ich habe so gut wie keine, aber auch mit Grund, weißt du?
Apropos Schutz von oben. Ja. Hast du von Bushido schon dieses Protokoll gelesen von der Polizei, was im Internet öffentlich gemacht wurde, wo er sich mit der Polizei unterhält?
Nee.
Ach, dann müssen wir nächstes Mal dann drüber reden. Das schicke ich dir mal zu. Das ist einfach wahnsinnig unterhaltsam auch. Aber ich glaube Folgendes. Also es ist das Protokoll, was er bei seiner Aussage gemacht hat über den Arafat Abu Shaka. Und das ist jetzt online. Und ich schwöre dir, der arbeitet mit Netflix gerade an einer Serie und die haben dafür gesorgt, dass das gerade rumgeht, damit alle sich schon auf die Bushido, so kam ich raus, aus dem Gangster-Clan-Serie vorbereiten. Das ist alle im Marke. Die Leute warten nur drauf, weil die Leute wollen Chaos und die wollen Verderben und den Wahnsinn sehen. Und deswegen wird das auch, ist das rausgekommen, weil das dann alle dann irgendwie jetzt noch heißer macht. Das ist meine Vorhersehung.
Olli, ja, pass auf, ich habe noch einen Zettel hier. Und zwar, entschuldige, ich habe mir schön Chipse eingelegt. Ich habe mir Chipse in so eine, und zwar richtig fein, wie bei feinen Leuten, aus der Tüte in eine Schüssel getan. Ja. Und esse jetzt diese leckeren Sticks.
Das mache ich inzwischen aber auch. Ich packe, auch wenn ich allein zu Hause bin, nicht gerne mal die, dann sieht man die Chips vorher auch, weil du greifst anonym in diese Tüte rein. Ich möchte das auch vorsehen. Und ich habe diese Schüssel mir vor 3 Jahren nicht umsonst im KDW gekauft. Ich möchte, dass da jetzt auch mal Flips drin sind. Diese 500 € Schüsseln aus Porzellan, damit ich jetzt meine 1,99 Flips von Aldi da reinwerfen kann.
Und zwar Folgendes. Ich habe gedacht, wir machen was Neues in unserem Podcast. Wir machen was Neues, was ich glaube ich noch nirgendwo gehört habe. Was aber eigentlich nichts Neues ist, sondern was Neues
Altes. Wir treffen uns mit unseren weiblichen Fans privat.
Und wir haben Geschlechtsverkehr. Gemeinsam vielleicht sogar in irgendeiner Wellness-Suite oder sowas.
Das hat
sowas.
Noch keiner gemacht. Nee.
Ja, also wenn wir dabei einen Podcast aufnehmen, glaube ich, obwohl wahrscheinlich auch das. Aber Folgendes. Ich habe gedacht, wir haben früher immer so oft mit, als wir bei Radio 1 noch die Sendung hatten, haben wir so oft mit Marek zum Beispiel telefoniert und vielen anderen Verrückten, wo wir dann auch teilweise die Grenze zum Stalker waren dann fließend. Aber das war eigentlich immer ganz schön. Und ob, dass wir das vielleicht hinbekommen, dass wir so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Durchlässigkeit zu den ganzen Freaks da draußen, die irgendwie, ich habe übrigens Nachrichten bekommen von Leuten, die jetzt irgendwie auf Schiffen fahren, die den Podcast sich über das Board, also nicht im Sinne von Urlauber, sondern die auf Schiffen arbeiten, die auf Kreuzfahrtschiffen arbeiten, die dann abends weinend in ihrer Kabine zu fünft liegen ohne Blick nach draußen und dann den Podcast hören, teuer runtergeladen über irgendwelche Satelliten-Internet-Sachen und so. Liebe Grüße an euch und dass wir mit den Leuten dann auch mal sprechen können. Und ich habe gedacht, wir führen sowas ein wie eine Fest und Flauschig Hotline.
Oh, das wäre so toll. Dass wir mal wieder, dass Leute uns
mit einer eigenen Telefonnummer.
Ja, das würde ich super finden.
Machen wir das. Mit einer eigenen Telefonnummer. Und ja, das würde ich machen. Ich würde das mal vorbereiten. Dann habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht ein bisschen, also gerade so internetmäßig.
Eine eigene Website, das wäre mal eine Idee. Wenn wir allen anderen voraus, allen anderen Podcasts voraus, wenn wir eine eigene Website hätten. Mit interaktiven Aktionen.
Und mit Flash, mit einer Flash-Animation da drauf. Nee,
du Jan, weißt du was eigentlich? Guck durch eine Glasscheibe und da sitzt Daniel Nickelodeon von Spotify. Der hat da damals den Kindersender. Daniel
Nickelodeon?
Ja, Daniel, der hat den Sender erfunden damals, den Fernsehsender.
Daniel Nickelodeon?
Nickelodeon, den Kindersender, das ist Daniel, sein Name. Der sitzt mir gegenüber. Der hat diesen Kindersender damals groß gemacht und ist dann zu Spotify gegangen. Und heute ist er da, der ist ja selten da. Aber heute ist er da. Da siehst du mal auch so ein bisschen, was für eine Firma das ist, mit der wir arbeiten, dass man da irgendwie, da kommt man an keinen ran. Man kommt da an niemanden.
Abgehoben.
Abgehoben.
Durch den Erfolg super, super, super abgehoben, Spotify, durch den Sender. Durch den Erfolg.
Was sind denn noch die Neuheiten? Vielleicht kann Daniel wenigstens mal nicken und mal sagen, ob er das gut findet. Klappt das denn wenigstens mit den Anrufen, Daniel? Findest du das eine gute Idee mit den Anrufern? Gibt's da rechtliche Schwierigkeiten?
Wie äußert er sich?
Er zeigt auf mich.
Du bist eine rechtliche Schwierigkeit.
Ich bin eine rechtliche Schwierigkeit.
Will er dir mit dem Zeigen sagen, du schaffst es, Olli?
Ich schaff das. Also man kann das machen. Was haben wir noch für Neuigkeiten?
Ja, dann habe ich gedacht, dass wir vielleicht so ein bisschen, also ich will keine Internetseite, aber ich finde es zum Beispiel, also dass man so ein bisschen, so ein kleines bisschen Internetbetreuung hat. Dass man so ein bisschen, weil es gibt so viele Leute, die schreiben dann die großen 5 mit und das machen die seit Jahren und kann man das nicht irgendwo mal bündeln? Das alles, dass man diese ganzen inoffiziellen Sachen mal offiziell macht?
Das könnte man alles machen. Während du das sagst, fällt mir was ein. Ich habe von vielen Leuten übrigens wahnsinnig traurige Nachrichten gekriegt. Der Dickie Dickens ist weg, der damals den Kanal hatte, wo er alle von unserer Vorgänger...
Unsere Raubkopien. Unser Raubkopierer ist
sanft
weg.
Und sorgfältig, genau. Unser Raubkopierer, der hat sein Channel auf YouTube gelöscht und jetzt kann keiner mehr die alten Folgen, also die ersten 3-4 Jahre, die wir damals bei unserem alten Heimatsender Radio 1 gemacht haben, die kann keiner mehr abhören da, weil er weg ist. Und ich wird von Leuten gefragt, wo man es noch hören kann. Ich weiß das alles auch nicht. Aber es gibt bestimmt jemand, der alles gebündelt auf so eine ZIP-Datei hat und euch das zuschickt. Wenn ihr mal jetzt irgendwie heute am Sonntag auf Twitter oder so guckt, dann schreibt das bestimmt einer, meldet euch, der hat das bestimmt alles. Bin ich mir sicher.
Naja. Ja. Ja, also wenn ihr noch weitere, oder weiß auch mal so eine E-Mail-Adresse oder vielleicht sogar so eine, dass die Leute uns Telegram oder Signal oder, keine Ahnung, Trema-Nachrichten schicken können. WhatsApp würde ich jetzt vermeiden, aber dass man quasi auch Textnachrichten von so Freaks vorlesen. Das weißt du, dass wir uns ein bisschen auch an dem entlanghangeln, was die Leute uns zurückgeben.
Ja, ich finde das mit dem...
So Domian,
das würde ich total super finden. Ich kriege auch immer wieder irgendwelche Sprachnachrichten von Leuten, neulich hatte ich eine abgespielt, aber wenn wir das professionalisiert machen mit einer Hotline und uns die besten Sachen dann raussuchen können, die wir hier auch abspielen, das wäre toll. Und wenn wir dann auch die Leute, die uns besonders sympathisch war, zurückrufen können innerhalb der Sendung, das wäre natürlich noch großartiger.
Ja.
Das sind, Jan, das ist eine tolle, weißt
Work
du,
in progress.
Du bist ein richtiger für mich bist du ein richtiger Podcast-Macher. Ja. Wirklich, der innerhalb des Games auch nochmal guckt, was man optimieren kann. Wahnsinn.
Ja, Podcast, man muss optimieren, rationalisieren. Wir dürfen auch nicht mehr so lang machen, sondern wir müssen die Leute an einer kurzen Leine halten.
Heute machen wir aber nochmal richtig lang. Wir haben nämlich gerade, glaube ich, schon 90 Minuten oder so. Sind wir bestimmt schon am
Labern. Wie bitte?
Ich
fand das aber super, wie wir vorhin ganz bodenständig mit unseren 2-Sterne-Menüs hier auch so ein bisschen in meinem neuen sozialdemokratischen Milieu nach Sympathien geangelt haben.
Ist mir scheißegal. Das höre ich mir auch nicht mehr an, die Vorwürfe von irgendwelchen Leuten, nur wenn man sowas erzählt. Die Leute wollen eine authentische Sendung. Ich war da jetzt halt mal mit 2 Sterne. Seid neidisch. Sei neidisch auf mich. Sei neidisch, dass ich da war. So, ich will dir was zuschicken, Jan. Kommst du jetzt an über ein Tier, von dem ich gelesen habe. Das hat mir das Herz echt fast gebrochen. Das ist eine so süße Geschichte. Und ich finde, es wird mal wieder Zeit für eine Rubrik in unserer Sendung, die wir lange nicht mehr abgefeuert haben. Es wird Zeit für...
Tuffy, der Elefant. Charlie, der Affe. Kommissar Rex.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Und der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper, der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Alle Hunde namens Beethoven.
Das sind Tiere, die es geschafft haben. Whoa.
Es geht mal wieder. Vielen lieben Dank. Ich krieg jede Woche, schreibt mir einer, mach doch mal Mike den Hahn bitte bei Tiere, die es geschafft haben. Das war der Hahn, der ohne Kopf weitergelebt hat. Das ist mir zu langweilig. Das wurde schon so oft im Spiegel. Alle 2 Jahre hat der Spiegel so dieses eines Tages, wo das irgendwie erzählt wird. Und auch Wojciech, der Bär, hatten wir noch nicht, weil das auch jeder kennt. Ich habe ein viel interessanteres Tier jetzt rausgesucht für dich. Jan, siehst du gerade den Link, den ich dir geschickt habe?
Ich sehe es, Jan. Soll ich ein bisschen?
Ja, und du liest, das kannst du nun mal wirklich besser. Jetzt muss man auch sagen, ich habe deine Briefe gelesen und meine. Und da bin ich manchmal neidisch, dass hast du eine Sprecherausbildung mal gemacht, sowas? Ganz ehrlich, mal früher bei Radio Bremen oder nie?
Ja, ein Volontariat hatten wir.
Aber du hattest nie so eine Sprecherausbildung?
Also es gab einen Sprecher, der Chefsprecher von Radio Bremen, Holger Postler, hat damals die Volontäre unterrichtet im Sprechen, damit wir sprechen können. Das ist ja kein richtiger Unterricht, der hat einfach die schlimmsten Sprachfehler uns herausgehämmert, also viel... Also wo nichts ist, kann man auch nichts Schönes draus machen eigentlich. Ne? Also das.
Mir hat einer richtig viel Sprachfehler reingehämmert, deswegen liest du jetzt die Geschichte über den Kater Tomba vor. Das ist nämlich eine tolle Geschichte.
Tiere, die es geschafft haben. Kater Tomba auf dem Balmhorn. 3698 Meter. Von wegen Stubentiger. Den 1988 geborenen Kater Tomba hielt es nicht lange im Berghotel Schwarenbach im Wallis, dessen Wirtsleuten er gehörte. Stattdessen begleitete er Bergsteiger auf die umliegenden Gipfel und wurde dadurch weltberühmt. Eine andere Samtpfote schaffte es 1950 erstmals auf das Matterhorn. Kater Tomba wurde im August 1988 im auf rund 2000 Meter gelegenen Berghotel Schwarenbach geboren. Kaum hatte er das Gehen gelernt, machte er sich auch schon auf Erkundungstouren auf die umliegenden Felswände und Grate Richtung Leukerbad. Schon bald erkannten die Wirtsleute Stoller, dass es sinnlos war, nach der Samtpfote Ausschau zu halten. Das gefällt mir gut, wie der Journalist Samtpfote. So Synonyme von Katz, was kommt noch alles?
Sanfte, ja. Aber es ist trotzdem schön, es wird schön.
Miezekätzchen. Ja. Denn Tomba, dem seine Ausflüge keinerlei Schwierigkeiten bereiteten, war nicht zu halten. Und der Gemmi-Pass bei weitem nicht das Ende seiner Abenteuergelüste. Im Alter von 10 Monaten begleitete der, ja, oh, das ist lustig, der ungestiefelte Kater erstmals 3 Bergsteiger auf das 3448 Meter hohe Rinderhorn. Ein großes Rinderhorn. Von welchem Alter Tier denn?
3.448 Meter, da ist er ganz geklettert.
Der Stecher aus dem Wallis, da ist er wieder. Das Rind Konrad. 3.448 Meter hohes Rinderhorn. Einmal im Jahr kommt da oben richtig die Sonne raus. Da sind alle Kühe schwanger im Tal. Nur einige Tage später gar auf das 3.698 Meter hohe Balmhorn. Bis zu 20 Mal soll er in seiner Bergsteigerkarriere diese beiden Gipfel bestiegen haben. Manchmal, wenn das Wetter gut war, soll er gar nicht ins Hotel zurückgekehrt sein, sondern wartete am Rande des Gletschers bereits auf seine nächste Seilschaft. Bei der Auswahl seiner Kunden, in Anführungsstrichen, war Tomba, wie sich Wirtsleute und Hotelgäste erinnern, durchaus wählerisch. So schnüffelte er abends gern an den Rucksäcken der quartierbeziehenden Bergsteiger und suchte sich seine Gruppe aus. Oder er wartete morgens vor der Türe und ließ mehrere Gruppen vorbeiziehen, ehe er sich der Seilschaft seiner Wahl anschloss und ihr den Weg wies. Tragen ließ sich der stolze Kater freilich nie. Höchstens zu einer Rast auf einem Rucksack oder einem Ausrüstungsseil, anstatt auf dem Eis, war er zu überreden. Zur Belohnung gab es auf dem Gipfel oftmals eine Wurst oder ein Stück Käse. Tomba liebte es, sich vor dem grandiosen Panorama zu putzen und begleitete seine Gäste auch wieder bergab. Ja.
Endgültige Berühmtheit kommt jetzt noch, ne?
Jetzt wird's noch spannend. Ach du ja. Scheiße, ich dachte schon zu Ende. Endgültige Berühmtheit erlangte Kater Tomba durch eine Begebenheit, die ein junges Bergsteigerpärchen schilderte. Demnach sei Tomba auf einer Bergtour plötzlich wie angewurzelt stehen geblieben und verkroch sich dann hinter einem Felsen. Nur Sekunden später löste sich eine Lawine und donnerte über den Pfad hinweg. Andere Bergsteiger soll er ebenfalls, indem er sich weigerte weiterzugehen, vor einer gefährlichen Schneeverwehung gewarnt haben. Unfassbar, das gibt's doch gar nicht.
Und dann geht's noch weiter. Du musst jetzt lesen auf hier, sorry, weil wir sind noch nicht ganz fertig.
Über Kater Tomba berichteten Zeitungen aus New York bis Südafrika und Japan. Das Schweizer Fernsehen drehte einen Dokumentarfilm. Auch eine Tomba-Postkarte wurde gedruckt. 1993 musste der kleine Abenteurer leider im Alter von nur 4 Jahren wegen einer Infektionskrankheit eingeschläfert werden.
Das macht
weniger
mich so
berühmt als.
Ja, jetzt kommt noch ein anderer Kater kurz. Das macht mich so fertig. Der ist nur 4 geworden und der ist so gerne geklettert. Und googelt ihr doch bitte mal ganz kurz alle auch das Foto. Ich finde, der sieht so süß aus mit so einem kleinen Fässchen, so einer kleinen Glocke um Hals. Der sieht so cool aus. Oh. Sieht der nicht süß aus?
Kater Tomba. Tomba ist schon auf höhere Berge raufgestiegen als wir beiden faulen, fetten Säcke.
Ja, Menschen. Wahnsinn. Ich fand die Geschichte wahnsinnig süß. Es geht jetzt noch weiter mit einem anderen Kater hier. Aber
Das
ist aber uninteressant. Aber für mich ist dieser kleine, süße Kater Tomba auf alle Fälle.
Tuffy der Elefant.
Ihr wisst schon.
Charlie der Affe.
Tomba. Tomba der Kater.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Knut der Eisbär.
Tiere, die es geschafft haben.
Flipper der Fisch.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Hallo, unser Name ist Bedo.
Das sind Tiere, die es geschafft haben.
Ganz süße Geschichte, finde ich, das mit dem Kater Tomba.
Jetzt habe ich die, weil ich so abgefuckt war davon, dass du keinen Bock hast, mit mir durch den Balkan zu fahren, habe ich die ganze Jugoslawienkrieg Stichwortgeschichte nicht gemacht. Machen wir nächste Woche.
Aber die, das läuft uns ja Jan, nicht weg. Die würde ich wahnsinnig gerne mit dir machen. So war das ist nicht. Ich habe nur überlegt, bevor ich mit dir in Urlaub fahre, muss ich jetzt erstmal wieder nach der Sommerpause 2-3 Sendungen mich reingrooven. Ist doch immer so. Wir brauchen 2-3 Sendungen, bis wir wieder richtig drin sind.
Aber wir haben, ist ja auch aufgefallen, dass wir uns ganz schön abgefuckt haben kurz vor den Ferien. Dass es auch ganz gut war, dass wir uns mal ein paar Wochen nicht gehört haben.
Ja, wir haben uns gar nicht so abgefuckt. Ich habe ein bisschen rumgemeckert und ich habe auch schon ein bisschen blöd und differenziert geredet. Trotzdem Galax mir ziemlich am Herzen. Ich habe da auch viel Feedback bekommen für meine Aussagen über Gewalt, über Hip-Hop, über das alles. Und ich habe es auch nicht so richtig gut erklärt wahrscheinlich für manche Leute, die dann trotzdem natürlich sich wieder aufgeregt haben und mir erklären wollen, dass ich nichts mehr verstehe oder so. Aber auch mehr nicht sagen. Ich glaube, dass der Grundtenor, den haben die richtigen Leute verstanden. Aber mit dir bin ich eigentlich nicht abgefuckt. Ich bin einfach, glaube ich, manchmal abgefuckt von dieser Welt. Und ich glaube, das kann ich auch nicht verstecken, auch nicht hier im Podcast oder sonst was. Und ich finde auch, dass man ab und zu mal seinem Unmut jenseits von irgendwelchen Arschlöchern von der AfD und irgendwelchen Leuten generell, irgendwelchen ätzenden Leuten, dass man seinen Unmut mal freie Luft machen kann, weil viele Leute sich nicht mehr trauen, was zu sagen, weil man sofort von allen Leuten verurteilt wird und in irgendeine Ecke gesteckt wird. Und da muss man aufpassen. Das wird alles noch sehr interessant in der nächsten Zeit. Ich glaube, wir leben wirklich in einer interessanten Zeit, wo gerade viel passiert und man auch zwischendurch sich mal aufregen kann und mal ätzend sein kann. Also so pöbeln kann über die Welt. Trotzdem weiß ich auch, ich habe zum Beispiel so Materia und Casper genannt, die sind natürlich überhaupt nicht schuld, er müssen sich für irgendwas hinstellen. Ich meine grundsätzlich so eine Verlogenheit, zum Beispiel in der Hip-Hop-Szene, dass man gerne mit Leuten sich umgibt, die vielleicht nicht die korrektesten sind, aber es ist gerade gut fürs Business. Ich meine grundsätzlich, dass über vieles weggeschaut wird, dass man vieles schnell verurteilt, während andere Sachen nicht so schnell verurteilt werden, die es viel mehr verdient hätten oder ähnliches. Und das ist aber auch so umfangreich, dass man das nicht in so einer Pöbel-Manier vielleicht so raushauen sollte, das weiß ich selber. Aber es ist ja auch nur eine unüberlegte Sendung, also eine Sendung manchmal ohne Plan, wo manchmal so Sachen passieren. Ne?
Ich habe apropos ohne Plan, ganz kurz, völlig ohne Plan, eine ganz schöne Geschichte. Ich möchte noch zwei Hörer grüßen. Die haben nämlich eine sehr ausführliche E-Mail geschrieben. Carsten und Thomas, die haben einen ganz tollen Reisebericht geschrieben. Übrigens, das sagst du ja auch immer. Und vielen Dank alle Leute, die uns schreiben. Und wir lesen viel, antworten nicht auf alles. Vielen, vielen Dank für das ganze Engagement und auch wirklich ganz rührende Sachen, die dann teilweise einfach in dem Instagram- oder E-Mail-Ordner immer weiter nach oben rücken. Wir kommen mit den Beantworten oft nicht hinterher, das tut uns wahnsinnig leid. Vielen, vielen Dank dafür, aber diese Geschichte von Carsten und Thomas, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Zwei Brüder sind in 4 Wochen 1000 Kilometer zu Fuß durch Japan gelaufen und haben die Schmerzen in ihren Füßen, in ihren kleinen deutschen Füßen, die für die japanischen Wege ja gar nicht gemacht sind, nur dank unserer Sendung ausgehalten. Die haben 4 Wochen lang immer fest und flauschig gehört, während sie 1000 Kilometer
zu Fuß
durch Japan gelaufen. Nee, nicht, also die sind jeden Tag gelaufen, aber die haben nicht jeden Tag fest und flauschig gehört, aber einmal die Woche. Hauptziel war auf jeden Fall die kleinste der 4 Hauptinseln von Japan, nämlich Shikoku und der dortige Pilgerweg. Der Weg der 88 Tempel. 1200 Kilometer entlang der gebirgigen Küste Shikoku. In insgesamt 27 Tagen haben sie die gesamte Distanz zurückgelegt. 1000 Kilometer davon zu Fuß, den Rest mit Bus, Bahn oder per Anhalter. Und auch durch die Kraft von Spotify, dass es überhaupt geht da in Japan. Ich bin übrigens echt total erstaunt gewesen, wo überall geiler Handyempfang ist in Europa und warum wir in Deutschland keinen geilen Handyempfang haben. Ich war in Österreich, bin durch so ein Tal da durchgefahren auf dem Rückweg und ich habe gedacht, es kann unmöglich sein, dass da 4 Sterne LTE. 4 Sterne LTE.
Unglaublich.
Ich bin manchmal, wenn ich in Berlin bin.
Und die kriegen das in Deutschland nicht hin, ne? Also generell, so, es ist Wahnsinn. Verstehe ich auch nicht.
Naja.
Mit dem Handy.
Und offenbar auch in Japan immer so viel LTE und so viel Empfang, dass man zumindest fest und flauschig gehört hat. Schöne Grüße an Carsten und Thomas, die Brüder, die durch Japan gelaufen sind.
Ich habe auch einen Ordner mit ganz vielen Mails, die werde ich nächstes Mal auch ein paar raussuchen. Ich kann aber auch das nur sagen, nochmal unterstreichen, ich komme auch nicht hinterher, das alles zu beantworten. Ich lese aber fast alles. Also es ist auch so, es ist auch ein Glücksspiel, weil ich auch wirklich, ich hatte auch 4 Wochen komplett Instagram ausgemacht und das ist ja so die Möglichkeit, wo man mich am besten erreicht. Sonst habe ich auch noch irgendwie ein paar E-Mail-Adressen, die ich ein paar Mal gesagt habe, aber es ist alles so viel Kram, aber wir wissen das wirklich zu schätzen. Das ist auch nicht verlogen gemeint, sondern das ist so. Aber wir sind ja auch jetzt nicht so zugängliche Typen. Guckt euch mal Jan Böhmermann an da im Fernsehen. Der ist ja wirklich nicht zugänglich. Oder mich mal auf der Bühne. Das sind ja wirklich auch verschrobene Typen, die das hier machen. Aber wir wissen das irgendwie doch tief in unserem Herzen alles zu schätzen. Jan, ich bin jetzt auf Tour. Ich habe die ganze Woche geprobt. Für mich geht's jetzt los, noch eine kleine Clubtour zu machen. Und dann spiele ich auf dem Lollapalooza-Festival von Perry Farrell. Das ist ein cooles Festival aus den 90er Jahren, was auch nach Deutschland rüber geschwappt ist. Und da spielt auch Billie Eilish. Und da spielen auch Kraftklub. Und da spielen Kings of Leon. Und ich darf da als alter weißer Mann auch noch spielen. Ist das nicht völlig verrückt?
Mega geil.
Ja.
Und wo spielst du noch? Also ist nur das Festival oder machst du noch andere Sachen?
Übermorgen spiele ich in Jamen. Jetzt weiß ich, in Jamen bei den lieben Jungs von, also ich weiß gar nicht, wir kennen uns nämlich eigentlich gar nicht. Ich fahre zu Feine Sahne Fischfilet und spiele auf dem Festival. Ich freue mich da total drauf. Und das ist, ich spiele direkt vor denen. Das Problem ist, meine Band hat keine Zeit und nur mein Drummer hat Zeit. Jetzt spielen wir da zu zweit, so Wild Stripe-mäßig. Ich Gitarre, er am Schlagzeug. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich da sehr drauf. Auch weil wir uns, glaube ich, bin ein den Jungs, also dem Monchi noch nie begegnet, den anderen bin ich ein paar Mal, also einmal auf dem Festival. Und dann sehen wir uns da mal. Das wird bestimmt schön. Ich glaube, das sind gute Leute, die da aufs Festival kommen. Und danach geht's auf kleine Clubtour. Ich bin auch im Bürgerhaus Stollwerk. Da habe ich das letzte Mal vor 12...
In Köln!
Ja, in Köln. Da bin ich, da habe ich das letzte Mal gespielt vor Ewigkeiten. Da habe ich mich mal K.O. gehauen, selber auf der Bühne, als ich das Handy, die Gitarre so rüber über den Kopf ziehen wollte und der Gurt war so kurz und habe mir selber eine Platzwunde. Da habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Jetzt spiele ich da, dann spiele ich noch im Coney Island in Leipzig und bin noch in Hamburg in der Markthalle. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Ey, Lena hat sich letztens auf der Bühne einen Zahn ausgeschlagen oder mit einer Tänzerin oder sowas. Ist ein Zahn ausgeschlagen worden.
Wirklich?
Auf der Bühne. Ja, oder so ein halber Zahn, habe ich gelesen.
Und jetzt? Wurzelbehandlung,
oder? Ja, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, wieder dran gemacht oder sowas. Bei Lena frage ich mich übrigens immer, wenn eine neue Single angekündigt wird, welche Schattierung von sexy bespielt sie dieses Mal? Ich habe wirklich schon alles gesehen, aber es ist immer wieder überrascht zu einem mit einer neuen Schattierung von sexy weiter so. Ich finde das super, ich bin ein Riesenfan.
Nee, aber mir fällt auf, wenn jede neue Single kommt, ist auf alle Fälle irgendwas gerade, sie ist so dünn, der Zahn ist weg oder sonst was, um die Single zu promoten. Aber das ist ja auch, glaube ich, ein gängiges Mittel. Aber was wollte ich denn noch sagen an Musik? Es ist gerade so viel Musik rausgekommen, die ich hier noch irgendwie auf die Liste packen wollte. Das habe ich mir noch irgendwie vorgenommen. Kennt ihr die Band Die Höchste Eisenbahn? Kennst du die? Ja, ja, du magst die auch gerne, ne?
Natürlich.
Ja, du hast da einen Song draufgepackt. Was machst du dann? Hast du, glaube ich, mal raufgepackt, ne?
Genau.
Und diese
Band
haben ein neues Album draußen. Und das Album ist wirklich richtig, richtig gut. Und ich pack mal den Song Ich glaub dir alles raus. Und da spielt auch Max Schröder mit. Das ist der Hund Marie, der auch wieder mit mir zusammen Musik macht. Max Schröder. Dann ist es Francesco von Thiele. Dann der fantastische Moritz Krämer. Und Felix Weick heißt der, so ein Tausendsasser, der alle Instrumente spielen kann. Und wenn die jetzt auf Tour gehen, dann geht da mal hin, weil das auch so eine tolle Mischung ist, was die machen. Aus ein bisschen Improvisation, diese Songs anders spielen als auf Platte, und das sind alles wahnsinnig begnadete Musiker. Und kauft euch die neue Platte oder hört sie euch an bei Spotify oder lasst sie euch brennen vom Kumpel. Oh, früher, ey Jan, CDs brennen, auch so eine Sache. Ich habe zu Hause auf meinem Fensterbrett noch aus den vergangenen Zeiten so 6 Spulen mit CDs und ich löse mich nicht von diesen Dingern. Inzwischen kannst du alles im Streamingdiensten kriegen, aber diese Spulen sind irgendein Vermächtnis von irgendwelchen Sachen, von denen ich mir sicher war, das wird es irgendwann nie mehr
Geruch.
Geben.
Es ist der Geruch, wenn du die Spindeln aufmachst und dran riechst, diesen Geruch gibt es sonst nirgendwo.
Nirgendwo. Und einmal im Monat oder alle 6 Wochen sitze ich abends alleine, es läuft eine Serie, ich nehme eine Spule so von diesen gebrannten CDs, guck mir das an, hör mal rein, was da war, und schmeiß so 10 Stück weg und die restlichen tue ich wieder rauf, weil ich da bin ich noch nicht mit fertig. Also da weiß ich, die brauche ich irgendwie noch. Und ich weiß, wenn alle Spulen auf meiner Fensterbank irgendwann verschwunden sind, dann ist auch irgendwas anderes verschwunden in meinem Leben, meine Musikleidenschaft. Diese Spulen müssen da bleiben. Ich brauche
Olli Schulz, der Spulenkönig.
Musik von der Spule. Ach, Jan, wie war es denn für dich, die erste Sendung jetzt, so ein bisschen?
Ja, war super. War am Anfang habe ich mich gewundert, wie schnell wir reingekommen sind.
Dann gab es
einen leichten Durchhänger. Es tat mir leid, dass der Balkan so ein Rohrkrepierer war.
Das tat mir leid,
dass
ich da jetzt nicht genug Interesse gezeigt habe, vielleicht auch.
Ja, aber alles gut. Aber tatsächlich denke ich jetzt, seitdem du das gesagt hast, darüber nach, dass es eventuell vielleicht heute so ein Tag ist, wo sich unser Leben schlagartig ändert. Angenommen, wir landen eines Tages wirklich irgendwo im Parteivorsitz irgendwo. Und was haben wir dann? Was? Und dann?
Ich würde das gut finden.
Ich würde dich mitnehmen. Ich würde dich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich ziehe dich dann mit rein.
Ja, und für dich, ich kann so als Liedermacher alt werden, wa? Aber dich sehe ich irgendwann ein paar Jahre nicht mehr da irgendwie so in diesem Bereich im Fernsehen. Ich sehe dich auch.
Ey, aber ganz ehrlich, die SPD hat doch eine Tradition, auch so politische oder zumindest so...
Freaks in die Partei zu holen.
Arbeiterfolklore, auch Liederwolf Biermann ist doch so ein klassischer SPD-Künstler. Dass du einfach so ein neues Kompendium an neuen geilen Sozialismus-Songs oder sowas machst. Mal alles mal ein bisschen auffrischen. Mit ein bisschen Beats rein und so.
Einzige Bedingung von Jan Böhmermann, SPD heißt aber heute Schöner Penis Deutschland. Und das ist jetzt einfach die einzige Bedingung, die du hast, wenn du das SPD jetzt für was Neues steht. Ja? Ja, da war wieder...
Olli, das war eine schöne erste Sendung.
Ihr wart auch toll vor den Hörern. Ihr habt euch gut benommen. Ihr habt mal nicht rumgefummelt. Ihr habt irgendwie nicht so viel gekifft dabei. Habt euch gut verhalten. Habt was zu essen gemacht. Einer war joggen, habe ich gesehen. 2 waren im Fitnessraum. Einer hat es beim Duschen gehört. 2 haben doch gevögelt, sehe ich gerade. Da. Hier, siehst du auch?
Ja, wir kriegen von Spotify immer so eine Statistik. Die haben natürlich durch die Algorithmen und die ganzen Daten, die abgreifen,
deswegen wissen kann ziemlich Daniel genau, auch, was ihr deswegen macht. Deswegen ist der Daniel Nickelodeon auch nicht zu uns gekommen. Der guckt die ganze Zeit, nämlich der schiebt da immer die Regler hoch und guckt dann, wer gerade wächst bei der Sendung und wer das macht und wer das macht. Der kann das nämlich alles. Auch wenn es eine Aufzeichnung hier ist. In die Zukunft gucken. Das kann nur Spotify.
Das war Fest und Flauschig vom 1. September, die erste Folge nach der Sommerpause. Wir sind nächste Woche wieder da, noch konzentrierter, noch besser drauf, noch mehr Alpha. Und wir hoffen, ihr auch. Das war ein schöner Sonntag.
Genau. Ich finde euch geil da draußen. Das muss man auch mal kurz sagen. Wir sind Fan. Hey, erste Sendung, die Leute wieder ein bisschen... Ich finde euch geil da draußen.
Und die singen gut. Ihr seid, egal was die anderen sagen, ihr seid wirklich super Typen. Ihr seht gut aus, auch wenn ihr mal einen schlechten Tag habt. Und auch wenn ihr euch nicht perfekt fühlt. Für uns seid ihr perfekt, wie ihr seid.
Und ihr seid genauso erschlagen von diesen ganzen Serien da draußen. Und ihr bleibt euch treu. Ihr hört nur ein Ding. Ihr hört nur das hier. Einmal die Woche. Ansonsten seid ihr da draußen unterwegs. am Hasseln und das schätzen wir, weil wir sind auch draußen am Hasseln für euch.
Okay. Habt eine schöne Woche.
Habt eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüssi.